Welcome to my G-Spot.
Hi, hier ist wieder euer Girl aus ihrem G-Spot. Es ist einfach mein Lieblingsort auf der Welt, weil ich hier über alles Mögliche spreche, was mich, euch, meine Gästinnen begeistert und eben auch Themen, die wichtig sind, mal reinzuhorchen, reinzuschauen, reinzufühlen. Ich glaube, ihr wisst schon, wieso ihr hier seid. Ich glaube, ihr wisst auch, wieso ich hier bin. Und deswegen starte ich jetzt mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Ha? Du schaust immer noch Pornos auf YouPorn? Come on. Gönn dir mal ein Porno-Hörbuch. Ist wie True Crime, nur mit Happy Ending. Weil ehrlich, kaum ein Thema ist so omnipräsent und gleichzeitig aber schambehaftet. Denn jeder schaut's, kaum jemand redet darüber, außer vielleicht so auf dem Schulhof, war bei mir zumindest so. Oder wenn man sich halt aus Versehen mal Two Girls, One Cup anschaut, weil es halt alle gesehen haben. Und Triggerwarnung, wenn das dein erster Porno war, willkommen im Club der verstörten Millennials. Ich erinnere mich noch so genau an die ersten Stöhngeräusche über die Kassette im Schlafzimmer der Eltern meiner Freundin. Und wir haben uns damals die Tränen ausgelacht. Und damals war Porno noch so etwas wie eine verbotene Magie. Und heute ist er eben allgegenwärtig, aber immer noch vollkommen mit Tabus umhüllt. Und mit meinem ersten Freund habe ich damals gelernt, ja, so Pornos sind keine Ausnahme, sondern eigentlich schon fast Regel, wie Pflichtprogramm. Und irgendwann habe ich nicht nur geschaut, sondern auch gelernt. Und ich glaube, das verstehen viele. So geht ein Blowjob, so sieht ein Dreier aus, so klingt Lust, Orgasmen, Leidenschaft. Oder ist das dann wirklich, wie Sex funktionieren sollte? Eine Performance, der anderen Person nur gefallen, statt selbst zu fühlen. Ja, in dieser Folge reden wir genau über das. Scham, Lust, Macht, Moral, Tabus und feministische Pornos. Was sie können und was sie eben nicht können. Wie wir lernen, selbstbestimmt zu schauen und uns dabei nicht zu verlieren. Und warum es Zeit wird, endlich offen und klug über Pornografie zu sprechen. Sie ist Pornowissenschaftlerin, Sexualpädagogin und Autorin. Mit ihrer Forschung zu ihrem Buch Porno hat sie nicht nur eine Welle der, ja, Empörung losgetreten, sondern auch viele Menschen empowert, das Thema Porno neu zu betrachten, feministische Diskurse einzuordnen und sich selbst eine Meinung zu bilden. Ich möchte mit ihr darüber sprechen, warum dieses Thema so viele aufregt, wie feministisch Pornos wirklich sein können und welche Pornomythen sie nicht mehr hören möchte. Herzlich willkommen, Madita Oeming. Hallo Madita.
Hallöchen.
Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht es dir heute?
Danke, dass ich in deinem Flausch zu Hause sein darf.
Gerne.
Ich freue mich, hier zu sein und mich einflauschen zu lassen.
Cool. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Wir haben uns jetzt auch schon Wochen vorher zu dieser Vorbereitung einfach viel ausgetauscht in der Redaktion. Und schon da habe ich gemerkt, ich habe so viele Fragen in mir und ich finde es so cool, dass du dich diesem Thema auch widmest. Kannst du einmal aufklären, was ist ein Porno überhaupt?
Das wird immer so als vermeintlich einfache erste Frage gefragt und ich denke mir, keine Ahnung, niemand kann es wirklich beantworten. Also das ist sowohl juristisch als auch gesamtgesellschaftlich echt eine schwere Frage. Und ich finde eigentlich die schönste Antwort für mich als Kulturwissenschaftlerin ist zu sagen, es ist ein kulturelles Konstrukt. Also wir haben uns ausgedacht, dass es dieses Wort gibt, dass es Pornos gibt, haben uns ausgedacht, wo die Grenze verläuft und haben gesagt, da gibt es einfach irgendein Medium, das braucht einen eigenen Namen, das braucht eine Sonderbehandlung. Wir nennen es Porno. Und das sieht man auch so schön daran, dass sich eben verändert, was als pornografisch wahrgenommen wird. Also vor allen Dingen über die Zeit hinweg, aber auch über den geopolitischen Raum hinweg verändert es sich. Das heißt, nichts ist in sich pornografisch, sondern wir machen es erst dazu. Und damit kommen natürlich auch ganz viele Probleme. Also das Konzept der Pornografie ist noch eigentlich eine relativ junge Erfindung. Es gab zwar schon immer Bilder von Sex, also jedes Medium, was Menschen hatten seit der Höhlenmalerei, haben sie benutzt, um Sex zu zeigen und Sex anzugucken. Also es scheint ja irgendwie in uns zu stecken. Aber diesen Begriff und das Konzept der Pornografie gibt es eigentlich erst seit dem 18., 19. Jahrhundert und war dann auch immer mit Zensur verbunden. Also seitdem es das gibt, gab es das Gefühl, Bilder von Sex sind gefährlich und wir müssen sie vor bestimmten Menschen verstecken oder wir müssen sie irgendwie unter Kontrolle bekommen.
Ja, in meinem Kopf ist Porno eigentlich sowas wie Kunst, was eben auch Menschen irrigiert, also in irgendeiner Art und Weise Lust macht auf das, was da auch gerade passiert. Mhm. Oder? So würde ich es für mich einordnen.
Ja, das ist eine, man kann das ja auf ganz viele Arten definieren, wenn man eher so eine funktionale Definition nimmt, die ich total sinnvoll finde, um damit auch zu arbeiten. Wenn man sagt, das, was gemacht wurde, um Menschen zu erregen, das ist Pornografie, das ist für einen bestimmten Kontext sinnvoll, damit zu arbeiten. Und dann ist aber natürlich immer die Frage, können wir das beurteilen, ob es dafür gemacht wurde oder nicht? Und wieso ist das relevant? Und was genau bedeutet eigentlich Erregung? Und was ist mit all den Dingen, die nicht gemacht wurden, um Menschen zu erregen, die aber trotzdem Menschen erregen? Und wir merken dann bei manchen Bildern, also ich habe oft wenn ich in Seminaren dazu arbeite, dann habe ich so ein Video, der ist von einem Nagelstudio, da sieht man so ganz nah eine Fußmassage und das andere ist ein Video von Pornhub, wo man auch ganz nah eine Fußmassage, es sind eigentlich quasi identische Bilder, das eine würden wir als pornografisch einstufen und das andere ist halt ein Werbevideo für Pediküre und beides würde aber eben Menschen erregen, andere Menschen wiederum nicht, das ist ja total subjektiv, aber da ist quasi das Pornografische eigentlich nur im Kontext. Also dadurch, dass es auf eine Pornoseite hochgeladen wird, wo Menschen hingehen, um zu masturbieren, wird es pornografisch, aber das Bild an sich ist es nicht. Und
stimmt.
Ja, es ist super komplex, aber die Standardantwort, die viele Menschen geben würden, es ist eine explizite Darstellung von Sex. Die finde ich greift halt oft zu kurz, auch weil dann wieder die Frage ist, was ist explizit und was ist Sex? Also wenn man allein an den großen Fetischbereich denkt, wo zum Beispiel vielleicht gar keine Genitalien zu sehen sind, wo Menschen in, ja weiß ich, Latexanzügen oder Hundemasken oder wo jemandem ein Ei auf dem Kopf zerschlagen wird, das sind alles Szenen, die wir in Pornos finden und die sind ja nicht in sich sexuell, für ganz viele Menschen wären die gar nicht sexuell. Trotzdem würde ich sie pornografisch nennen. Ja, also
man merkt ja, es ist eigentlich wirklich, man kann nicht einfach sagen, ja, es ist schwarz und weiß und es ist total easy, sondern es ist irgendwie auch ziemlich kompliziert. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, wieso du Pornowissenschaftlerin wurdest, oder? Wie sieht dein Alltag als Pornowissenschaftlerin aus?
Also leider nicht so, wie viele es sich vorstellen, dass ich einfach den ganzen Tag von morgens bis abends Pornos gucke. Also das gilt tatsächlich für alle Wissenschaften, auch wenn man Filmwissenschaftlerin ist oder Theaterwissenschaftlerin oder sich mit anderen Medien beschäftigt, heißt es leider nicht, dass man die den ganzen Tag lang konsumieren kann. Sondern da natürlich auch ganz viel Recherche, ganz viel Lesen. Als ich noch im Uni-Kontext gearbeitet habe, natürlich auch ganz viel einfach Lehre und administrativer Kram. Und jetzt bin ich ja seit 3 Jahren selbstständig und da ist es, ich sag mal, ein sehr breites Spektrum geworden an Dingen, die ich mache, was ich liebe, was aber auch wahnsinnig anstrengend ist. Also manchmal habe ich dann so Wochen, da bin ich irgendwie einen Tag auf der Venus Berlin, so eine große Erotikmesse und connecte mich mit der Pornoindustrie und dann bin ich eine Woche später auf dem Kongress für Reproduktionsmedizin und versuche irgendwie da einen kulturwissenschaftlichen Blick reinzubringen und eine Woche später mache ich eine Fortbildung für Erzieherinnen an der Kita, wo es dann irgendwie um grenzsensibles Arbeiten geht oder wie früh sexuelle Bildung schon anfängt. Also es ist eine enorme Spannbreite und das ist, würde ich sagen, der größte Vorteil, aber auch die größte Herausforderung an meinem Job.
Glaube ich, das alles auch so zu vereinen. Ich habe mir das auch eher so vorgestellt, dass du eine große Beobachterin bist, dieses Spektrums und einfach einmal gesellschaftlich drauf schaust. Und ich finde das, wie gesagt, ultra cool, dass du das machst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du wahrscheinlich im ersten Schritt, so wie ich ja auch erzählt habe von Two Girls, One Cup, irgendwann mal an einen Porno geraten bist, einfach als junge Erwachsene. Und bei mir, wie ich schon in den Morning Pages gesagt habe, war das eher so eine traumatische Experience, wo ich so dachte, oh mein Gott, what the fuck, was ist das? Und dann habe ich aber natürlich auch Pornos gefunden, irgendwann mit meinem Partner, wo ich auch so dachte, oh ja, das ist cool, das kann ich mir total gut auch vorstellen, irgendwie so POV-Content von Couples. Kannst du dich noch daran erinnern, was das in dir ausgelöst hat, als du deinen ersten Porno gesehen hast?
Tatsächlich kann ich mich nicht ganz konkret wirklich an den Moment erinnern, sondern es sind eher so Splitter, die sich zusammensetzen oder so einzelne Szenen, wo ich jetzt auch nicht sagen könnte, war es das erste oder das dritte Mal. Aber ich teile da auf jeden Fall deine Impressionen. Also bei Two Girls, One Cup war ich schon älter, sage, also da hatte ich schon einiges an Pornos hinter mir, aber trotzdem kann ich mich noch gut an dieses Gefühl erinnern, dieser überfordernden Bilder. Und ich finde, es ist auch schön, daran nochmal zu erinnern, weil heute passiert das häufig, dass so diese Schockvideos geteilt werden und es wird oft so behandelt, als wäre das ein Phänomen der Gegenwart, aber das hat eben da schon angefangen, war vielleicht das erste so Internet-Schockvideo dieser Art. Und ich finde das ein spannendes Phänomen, weil auch da, inwiefern das pornografisch ist, kann man sich ja zum Beispiel auch total drüber streiten. Alle haben es so genannt, es wurde so wahrgenommen, aber für viele war das ja völlig losgelöst vom Sexuellen und auch so irritierend deswegen. Also wer noch keine eigenen sexuellen Erfahrungen hatte und dachte, hä, was soll das mit Sexualität zu tun haben? Also für alle, die es nicht kennen, kurz ausgedrückt, haben da ja Menschen in eine Tasse gekackt und es dann aufgegessen.
Ja.
Kurz zusammengefasst.
Ja, ja, gut zusammengefasst eigentlich.
Und das ist eben was, was manche Menschen erregend finden, aber eben ein kleiner Prozentsatz und bei vielen Menschen Ekel auslöst. Und vor allen Dingen halt, wenn man es in eine Gruppe 14-Jähriger schickt. Aber ich weiche ab von deiner Frage. Also woran ich mich erinnern kann, und das überschneidet sich auch mit dem, was du sagtest, ist, dass es so, und das finde ich so irritierend und deswegen so wichtig zu benennen, dass es Masturbationsmaterial von Eltern, von FreundInnen oder den eigenen, also irgendwie im eigenen Haushalt war.
Ja.
Und das ist sowas, was meine Generation vielfach teilt. Also das kriege ich ganz viel mit, dass man sagt, ja, es war irgendwas auf dem Familiencomputer noch offen. Mhm. Und man wusste natürlich auch nicht, wer hat das jetzt irgendwie geguckt. War das jetzt der große Bruder oder Mutter oder Vater oder irgendjemand, der sonst im Haushalt war? Und das ist ja total überfordernd erstmal, damit möchten wir uns eigentlich gar nicht auseinandersetzen.
Ja.
Die meisten Menschen haben eine sehr natürliche Grenze zur Sexualität ihrer Eltern oder eben den Eltern ihrer Freundin. Aber es war oft so ein, man hat es gefunden und es war faszinierend. Also ich erinnere mich schon, dass mich das von Anfang an fasziniert hat, aber eben auch abgeschreckt hat. Also es war so ein ganz großes, so eine Gleichzeitigkeit von Schock, Ekel, Faszination. Ich wollte mehr davon sehen. Ich wollte es nie wieder sehen. Das war ganz gleichzeitig. Ich habe die Frauen da drin. Das war für mich so, gleichzeitig dachte ich so, oh, ich will auch so sein. Und oh Gott, was sind das für falsche Frauen? Also ganz so, ganz viel Misogynie war da auch einfach in mir drin. Das hat Jahre gebraucht, das nicht mehr so zu bewerten. Und ja, ich würde auch sagen, das ist was sich fortsetzt, also diese ambivalenten Gefühle.
Ja.
Das kriegt man heute noch viel mit von Jugendlichen, die erste Pornos sehen oder eben auch schon Kinder, muss man sagen. Es passiert ja doch immer früher durch die leichtere Zugänglichkeit. Und ja, ich denke, das, was du beschreibst, dieser Prozess damit, das haben viele Menschen.
Ja.
Es gibt da irgendwie einen ersten Kontakt, der ist auch oft gar nicht beabsichtigt. Und dann muss man irgendwie einen Umgang damit finden. Und was ich aber so schade finde und was mir auch erst in den letzten Jahren meiner Arbeit so klar geworden ist, dass viele Menschen diesen Prozess nie zu Ende gehen oder auch nicht weit gehen. Also dass es oft in diesem Stadium der Irritation und Überforderung bleibt und man nie zu einem bewussten Umgang kommt, wo man sagt, das ist, was ich daraus gewinnen kann, das tut mir gut, das nicht, deshalb gucke ich es nicht. Und das finde ich echt erstaunlich, also wie viele Menschen da sehr regelmäßig etwas nutzen, ohne es reflektiert zu haben.
Und es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es so ultra schambehaftet ist, dieses Thema überhaupt auf den Tisch zu bringen. Also schon alleine, wenn wir jetzt über Two Girls, One Cup sprechen und ich rünzel meine Nase und ich bin einfach nur so, wenn das jetzt auch wirklich eine Person sieht, die das eigentlich ziemlich heiß findet, fühlt die Person sich ja beschämt. Mhm. Und in dem Sinne muss ich jetzt auch nochmal sagen, sorry, dass ich auch so stark meine Gefühle gerade nach außen getragen habe. Im Endeffekt, if it erects you, dann ist es auch totally fine. Ich möchte in diesem Sinne auch keiner Person hier irgendwie vorhalten, dass etwas falsch ist. Ich frage mich aber auch, als du dich dann entschieden hast, dich für dieses Themengebiet dann auch zu spezialisieren, wie hat sich da eigentlich, ja, die Menschen um dich herum, wie haben sie so reagiert? Mhm.
Unterschiedlich. Also ich würde sagen, alle haben irgendwie reagiert. Also es ist nichts, was man irgendwie so erzählt und ist so, okay, und was machst du? Also es ist dann erstmal Thema. Das habe ich auch als sehr anstrengend empfunden oder empfinde ich auch noch als anstrengend in bestimmten Settings. Mhm. Also manchmal, wenn ich es vermeiden kann, sage ich dann auch einfach nur, ich bin Kulturwissenschaftlerin. Ja. Dann ist es nicht so interessant. Das war natürlich auch alles ein Prozess. Also bei mir fing es an mit meiner Masterarbeit, dass ich die darüber geschrieben habe. Und da war natürlich noch nicht so klar, dass das dermaßen wegweisend sein würde oder dass das mal so einen großen Teil meiner Arbeit und auch wirklich meiner Persönlichkeit, muss ich sagen, ich identifiziere mich schon auch sehr stark über meine Arbeit ausmachen würde. Deswegen war es für alle auch irgendwo ein Lernprozess. Also man ist ja nicht direkt um die Ecke gekommen und hat gesagt, Mama, ich bin jetzt Pornowissenschaftlerin, sondern es war erstmal, ich beschäftige mich mit diesem Thema und es war viel Irritation, viel Belustigung natürlich. Also gerade in diesem Stadium, wo ich auch noch studiert habe, war es einfach oft der Party-Gag. So, frag Mama Dieter, was sie macht, so nach dem Motto. Und auch das kann lustig sein bis zu einem gewissen Grad und kann irgendwann super unangenehm sein. Und die Belustigung, die bleibt auch. Es ist immer wieder irgendwie ein Gag. Es gibt oft Wortspiele, die mal witziger, mal weniger witzig sind. Die Irritation bleibt. Aber eben auch einfach, ich muss gerade an so ein Meme denken. Ich weiß, es ist schon 100 Jahre alt, da hat man so einen Geschirrschrank gesehen, wo so alle Teller reingestapelt waren, so dass klar war, wenn ich jetzt die Tür aufmache, kommen mir 50 Teller entgegengefallen. Und so fühlt es sich ganz oft an, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dass ich denke, ich mache jetzt diese Tür auf, weil oft dahinter so ein krasser Redebedarf wartet. Und das war auch für mich ein Lernprozess, damit empathisch zu sein. Also es sind schon oft auch grenzüberschreitende Erlebnisse, wenn Menschen mir dann ungefragt ihre Porno Gewohnheiten teilen, auch so in professionellen Kontexten. Und ich finde es auch wichtig, das zu benennen und auch eine Grenze zu ziehen. Aber es macht mich auch empathisch damit, dass einfach so vielen Menschen Räume fehlen, um darüber zu sprechen und dass ich die logischste Ansprechperson bin in diesem Moment und da auch so ein Bedürfnis nach Absolution ist. Also ich sag ganz oft, dass ich mich so wie die Pornopäpstin fühle, die dann sagt, alles in Ordnung, so du bist kein schlechter Mensch, drei Ave Maria und kannst weitermachen. So. Und das hat auch so einen Beichtcharakter, ganz ist total spannend. Ich benutze sehr bewusst diese dieses religiöse Vokabular, weil das wirklich da so Muster wiederholt.
Ergibt total Sinn und ich glaube, ich würde sagen, der logischste Entschluss ist, wir müssen da die Scham verlieren, dass wir eben auch mit Freundinnen und PartnerInnen darüber sprechen können und dass es ein offenes Thema wird. Aber wieso empfinden denn so viele Menschen Scham bei diesem Thema? Und vielleicht auch, wem nützt diese Scham, wenn du schon auch über Religion sprichst?
Also grundsätzlich müssen wir uns einfach bewusst machen, auch wenn wir ein anderes Selbstbild haben als so aufgeklärtes europäisches Land, dass wir nicht gelernt haben, über Sex zu sprechen und auch keinen befreiten Umgang mit Sexualität haben. Natürlich ist er nicht mehr so repressiv, wie er in den 50er Jahren war oder wie er vielleicht heute noch in anderen kulturellen Räumen ist, aber wir haben keinen befreiten Umgang damit. Wir haben keine umfassende sexuelle Bildung etabliert. Es gibt ganz wenig Räume, wo darüber fernab von Sensationslust, irgendwie Stammtischhumor oder Ähnlichem gesprochen werden kann. Also wo wir einen echten, vulnerablen Dialog über Sexualität führen können. Es passiert super wenig. Und bei Pornos kommt nochmal die Schippe obendrauf, dass die in der Regel, Also bei Pornos geht es ja um sexuelle Fantasien. Es sind Inszenierungen von sexuellen Fantasien. Und unsere sexuellen Fantasien sind meistens nochmal einen Tick extremer, sage ich mal, ja, als unsere gelebte Sexualität. Das ist völlig normal, dass Pornofantasien normverletzend sind, gewaltsam sind, dass die auch nicht zusammenpassen mit unseren Werten und unserer Idee von uns selbst. Und das löst natürlich auch nochmal extrem viele Schamgefühle und schlechtes Gewissen, auch so ein eigener Entfremdungsmoment. Also es gibt diesen schönen Begriff der Post-Nut-Clarity, wenn der Porno noch läuft und ich bin gerade gekommen, ich gucke noch auf den Bildschirm und denke so, Gott, bin ich für ein Mensch, dass mich das anmacht? Sowas stimmt nicht mehr.
Das hatte ich auch so oft.
Das teilen wirklich super viele Menschen, Geschlechter und Generationen übergreifend. Und ich denke, das kommt hauptsächlich eben aus dieser Diskrepanz zwischen dem, was uns erregt, was wir gerne angucken und dem, wie wir behandelt werden möchten, wie wir vielleicht auch Sexualität gestalten möchten mit den Menschen, mit denen wir tatsächlich Sex haben. Und dafür bräuchte es einfach ein stärkeres Bewusstsein, dass das eben zwei unterschiedliche Dinge sind. Also sexuelle Fantasien sind nicht sexuelle Wünsche. Können es sein? Also natürlich gibt es auch das Phänomen, ich sehe was im Porno und denke, wow, das will ich erleben und jetzt tue ich alles, was ich dafür tun muss, um das umzusetzen. Aber ganz viele Menschen gucken sich gerne Dinge an, die sie gar nicht erleben wollen. Also so klassisches Beispiel Gangbangs zum Beispiel, ein extrem beliebtes Genre. Allermeisten Menschen wären total überfordert mit einer Gangbang-Situation, abgesehen von der ganzen Logistik, die man braucht, um es wirklich umzusetzen, sicher und einvernehmlich.
Ich denke auch immer, es ist wie ein Actionfilm, ne? Man guckt sich das auch gerne an und man hat auch Spaß dabei, aber man will jetzt wahrscheinlich nicht durchs Feuer rennen und dann vom 7. Stock springen.
Absolut.
Und genauso ist es bei Pornos.
Ja, und diese Logik würde ich mir auch viel mehr wünschen, dass wir das akzeptieren können, dass wir einfach sagen, ja, das tut uns gut, gerade weil es vielleicht auch nichts mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Und ich finde das spannend, dass ja auch viel weniger hinterfragt wird. Ich finde gerade so, es kam auch kurz vor bei dir am Anfang, der Vergleich zu True Crime. Ne? Das ist zum Beispiel so, was mich total beschäftigt und irritiert, dass ich so denke, krass, dass das so das allerbeliebteste Genre ist, wie viele Menschen das abholt.
Vor allem bei Frauen. Ne? Ja. Und dann geht es oft um Mörderfälle von Frauen.
Ja. Ja, und da kann man auch wieder die Frage, wie wird da eigentlich Gewalt an Frauen fetischisiert? Ne? Also es ist für mich manchmal witzig, weil ich mich oft dabei erwische, dass ich auf True Crime so gucke wie andere Menschen auf Pornos. Porno. Und ich mich dann so selbst korrigieren muss und denke, okay, Madita, denk an die Dinge, die du Menschen sagst. So geh nicht in die Wertung. Und es ist halt auch was ich überhaupt nicht nutze. Also es macht mit mir gar nichts. Mir tut es nicht gut. Ich bin gar keine Krimi-Mimi. Und das heißt, da ist meine Empathie viel mehr gefragt, weil ich Pornos halt durchaus auch privat nutze. Das heißt, es ist für mich immer ein sehr gutes Übungsfeld, um mir ein Stück meiner eigenen Medizin zu verabreichen. Aber da scheint es uns viel leichter zu fallen, zu sehen. Also die wenigsten Menschen sagen, du, sag mal, das ist jetzt irgendwie der 8. Serienmörder-Krimi, den du anguckst. Ich habe das Gefühl, du bist wahrscheinlich auch ein Serienmörder. Und auch wenige Leute beim Lesen denken so, oh Mist, irgendwie, jetzt lese ich das seit 2 Jahren. Ich glaube, jetzt bringe ich auch jemanden um. So, also es ist irgendwie ein bisschen absurd. Und trotzdem ist das ja aber die Logik, die ganz viele Menschen bei Pornos haben. Und diese Selbstverurteilung ist natürlich eine ultimative Bremse, darüber zu sprechen. Also wenn wir nochmal zurückgehen, warum ist das so schambehaftet? Ich schäme mich ja dann wirklich nicht nur für das, was ich tue, sondern für das, was ich bin. Mhm. Und die allermeisten Menschen gucken eben Pornos auch alleine. Und das bedeutet auch, dass nicht automatisch ein Gespräch zustande kommt. Also sehr viele andere Medien konsumieren wir zusammen oder zumindest öffentlich. Ich sitze vielleicht in der U-Bahn mit meinem Krimi in der Hand oder man tauscht sich auf irgendwie automatischere Art und Weise darüber aus. Also das Gespräch über Porno muss man schon proaktiv suchen. Das kommt selten einfach so vor, weil es eben aus dem öffentlichen Raum so versucht wird, rauszuhalten.
Aber an sich ist es ja auch gut, dass es eine Grenze gibt, ne? Dass jetzt nicht wildfremde Menschen zu einem kommen und über Pornos sprechen, wie es leider bei dir der Fall ist. Das tut mir total leid. Aber es ist schon wichtig, dass man etwas Scham rausnimmt. Ich frage mich, wem nützt denn dieser Charme? Es ist ja schon eine Art von Kontrolle unserer Gesellschaft, oder?
Mhm. Also natürlich, weil du es eben schon angedeutet hast, ist so die Institution Kirche und Religion als Ganzes, was schon immer oder schon sehr lange, schon viele Jahrhunderte Sexualität versucht hat zu unterdrücken und vor allen Dingen jede Form von Sexualität, die nicht mit Fortpflanzung zu tun hat. Deswegen gibt es auch gegenüber Masturbation ganz fernab von Pornos schon spätestens seit dem 18., 19. Jahrhundert, aber auch schon deutlich früher wirklich ein, Foucault hat es den Feldzug gegen die Masturbation genannt, also französischer Philosoph, der darüber sehr klug geschrieben hat. Das heißt, da hätte man jetzt sagen können, das Ziel davon war Fortpflanzung. Also wir vermeiden Masturbation, wir wollen, dass Sex heterosexuell zwischen zeugungsfähigen Menschen passiert und dass der Samen nicht verschwendet wird, wie es so schön hieß. Tatsächlich das Wort Onanieren, das kommt von Onan, das ist eine Figur aus der Bibel, wo der Samen zu Boden fällt, bezieht sich eigentlich gar nicht auf Masturbation. Ich will jetzt keinen theologischen Exkurs machen, aber ich finde das nur so interessant, wie das auch in der Sprache dann schon verwoben ist, diese ganzen Logiken, wie die sich bis heute fortführen und dann zum Teil eben auch von rechten Gruppen zum Beispiel aufgegriffen werden, wo man ja auch sagen muss, dass, also ich sag mal, ein Wahlprogramm der AfD in Hinblick auf, was die Familienpolitik nennen, was ich eher, ja,
wie soll ich sagen, durchatmen,
Volkskörperpolitik nennen würde. Mhm. Also dieser Blick auf, wir brauchen mehr Kinder, 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 wir müssen Kinder produzieren. Und das hat ja auch so einen ganz merkwürdigen Reproduktionsfokus, der sich da wiederholt. Und das passt dann auch in die Logik, gegen Masturbation zu sein.
Voll, und auch so voll gegen die Rechte generell der Menschen und natürlich auch Frauen. Frauen sind keine Reproduktionsmaschinen. Let me live.
Doch. Ha. Ja, und damit natürlich auch immer gegen queere Sexualität. So, ne?
Das
also
auch.
Wie Queerfeindlichkeit und Masturbations-Pornofeindlichkeit ineinander greift, das finde ich auch nochmal spannend.
Mhm.
Aber ein wirklicher Profit passiert dadurch natürlich nicht. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wer hat was von dieser Scham, würde ich sagen, auf jeden Fall niemand.
Niemand, ja, weil im Endeffekt genau diese Menschen konsumieren dann häufig auch Pornos. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, ne, also es geht uns hier jetzt nicht eine große Debatte gegen Religion zu führen, sondern einfach auch so um die Kontrolle, die manchmal damit einhergeht und natürlich auch die Menschenrechte, die damit meiner Meinung, total angegriffen werden.
Darf ich noch einen Satz dazu sagen?
Bitte.
Sorry, ich wollte es gerade überleiten. Ich wollte nur noch sagen, das ist mir immer wichtig, weil die Kirche, ist auch total unterkomplex, da oft so als der entscheidende Gegner von Sexualität gesehen wird. Und natürlich hat ganz viel mit christlicher Sexualmoral und all ihren Überbleibseln zu tun. Aber für mich ist immer, und deswegen ist mir so wichtig, das zu sagen, diese Zeit der sogenannten Aufklärung,
ja,
was ja auch die Zeit ist, ich habe es jetzt schon ein paar Mal genannt, so 18. bis 19. Jahrhundert, wo auch der Porno-Begriff, so wie wir ihn heute kennen, entstanden ist, wo Zensurmaßnahmen eingesetzt haben, wo Jugendschutzmaßnahmen entwickelt wurden. Das ist für mich wirklich die Zeit, wo zum Thema Sexualität alles schiefgelaufen ist, weil das so eine entkörperte Zeit war und so eine körperfeindliche. Und da die Logiken, die haben nichts mit Religion zu tun, weil die wurde da ja eigentlich säkularisiert, sondern mit dem Bürgertum und mit bürgerlichen Tugenden. Und da wurde alles verpackt in medizinische Diagnosen und so einen pseudowissenschaftlichen Diskurs. Und das hat das alles eigentlich noch gefährlicher gemacht, weil es so objektiv wirkt, aber eben nicht ist. Und das finde ich einfach nochmal wichtig festzuhalten, dass für mich der größte Bösewicht eigentlich diese Zeit ist und auch diese ganzen Stimmen wie Kant und Rousseau und so, die so hier in unseren Räumen immer so schon fast heilig gesprochen sind, einfach so grundlegend nicht nur rassistische und misogyne, sondern eben auch sexualfeindlich gedacht haben und wir uns bis heute noch daran abarbeiten. Und das macht mich sauer. Deswegen.
Voll wichtig. Danke für die Einordnung auch nochmal.
Nie genug. Also ich finde, wir bashen die Aufklärung viel zu wenig. Deswegen ja. Nutze ich jede Gelegenheit.
Hey, voll. Total. Und deswegen bist du ja auch hier. Deswegen danke, danke, danke. Du hast auch ein Buch geschrieben, Porno. Und da gibt es super viele Studien und Zahlen drin. Und ich finde es eigentlich mal spannend, anhand dieser Zahlen auch auf Themen einzugehen. Und ich möchte schon mal vorab sagen, die sind super binär. Leider sind Studien nach wie vor häufig binär aufgebaut, also Männlein, Weiblein. Es gibt natürlich viel mehr. Hierzulande geben 96% der Männer und 79% der Frauen zwischen 18 und 75 Jahren an, schon mal Pornos gesehen zu haben. Und der Erstkontakt liegt tatsächlich häufig beim Alter von 14 oder durchschnittlich Alter von 14. Wenn der Großteil unserer Gesellschaft ja wirklich Pornos konsumiert, wie kann man das denn besser gestalten, dass man mit Freundinnen, PartnerInnen ein bisschen offener darüber spricht? Hast du da vielleicht einen Ratschlag?
Gesamtgesellschaftlich sehe ich den größten Hebel in der Bildung, weil das ist halt die Institution, die alle Menschen durchlaufen in Deutschland. Das heißt, ich würde mir total wünschen, dass das wirklich fest verankert ist in der Schule als Thema. Damit meine ich nicht, dass wir Pornos gucken sollen mit SchülerInnen, aber dass das Thema aufkommt. Und das würde, glaube ich, die Tür auch schon öffnen, um dann weiterführend darüber zu sprechen. Also ich merke das total in meinen Veranstaltungen, ob das jetzt mit Studierenden war, ob das ist, wenn ich mit Erwachsenen arbeite. Wir sprechen da immer in einem professionellen Kontext drüber. Also in meinen Veranstaltungen geht es nicht um persönliche Präferenzen oder Ängste oder Sorgen, sondern es hat einen fachlichen Kontext. Aber die Menschen gehen aus der Tür und fangen an, privat darüber zu sprechen. Also es ist ganz oft der Anlass, privat zu sprechen. Auch wenn ich jetzt hier bei Interviews oder so bin, dann weiß ich, in der Redaktion gab es dann oft wochenlang Gespräche, ja, wo sich alle halt entsprechend ihrer Beziehung zueinander auch super privat darüber austauschen. Es macht einfach was, wenn allein nur Menschen mir manchmal erzählen, wie mein Buch stand im Regal und irgendjemand hat es gesehen und hat gesagt, wieso steht in deinem Regal ein Buch, wo Porno draufsteht, und dann passiert ein Gespräch. Also wir müssen Anlässe dafür schaffen, um darüber zu sprechen, an verschiedensten Orten. Und diese Anlässe sollten halt, also wenn zum Beispiel in den Medien von Pornos die Rede ist, dann ist es ja eigentlich immer nur irgendein Skandal. Es ist sehr sensationslustig oder es ist sehr angstbesetzt. Es ist dann der Porno, der im Klassenchat aufgetaucht ist, oder es ist die Pornodarstellerin, die sich das Leben genommen hat, oder Einzelschicksale oder. Also es ist selten etwas, was irgendwie anregt zu einem Austausch. Und dann in der konkreten Umgestaltung, da sind Menschen natürlich so unterschiedlich. Also da bin ich immer vorsichtig mit dem, wie mache ich das. Ich finde, die Grenze bleibt super wichtig, wie du es eben auch gesagt hast. Das ist mir auch nochmal wichtig, ganz klar zu sagen, meine Utopie ist nicht, dass wir alle permanent mit allen über unsere Masturbationsgewohnheiten reden. Vor allen Dingen nicht ungefragt. Also das finde ich auch spannend, wie oft ich da entweder falsch verstanden werde oder mir die Worte im Mund umgedreht werden, wenn mir dann zum Beispiel übergriffige Fragen gestellt werden von JournalistInnen und ich sage, da mag ich gerade nicht drauf antworten, und dann heißt es irgendwie, ja, sie sind doch gegen Scham. Und also es gibt eine Art von Scham im Sinne einer Intimitätsgrenze, die ist total wertvoll und wichtig, damit schützen wir uns. Ja. Das brauchen wir als Erwachsene, das brauchen wir als Kinder und Jugendliche, das sollten wir alle viel mehr lernen zu spüren, zu verteidigen. Die Scham, die ich meine und gegen die ich ankämpfe, ist die Beschämung sowohl von anderen als auch von sich selbst. Also das sich schämen, die, denke ich, schadet uns. Ja. Und da, denke ich, müssen wir uns halt vorsichtig vortasten in Gesprächen. Ich denke aber, wenn man mit Menschen darüber spricht, zu denen man schon ein Vertrauensverhältnis hat, also ob das Partnerpersonen sind oder Freundinnen, dann funktioniert das auch. Also das Komplexe ist dann, finde ich, eher der berufliche Kontext. Da passiert das, glaube ich, häufiger mal, dass, so wie ich es auch erlebe, dann Menschen ein bisschen über die Stränge schlagen und zu viel teilen, was eigentlich nicht sein muss. Und ich glaube, wir können aber auch lernen, dass wir über Pornos sprechen können, ohne super privat dabei zu werden.
Voll.
Also ich spreche zum Beispiel auch, wenn ich öffentlich spreche, dann benenne ich vielleicht nicht einzelne Fantasien oder so, weil ich einfach denke, das, wo mache ich mich zu angreifbar oder was möchte ich wirklich teilen mit einem großen Publikum. Aber trotzdem kann ich zum Beispiel über mich sagen, auch ich habe diese sexuellen Fantasien, wo ich lange gebraucht habe, um nicht mehr danach zu denken, Gott, was stimmt nicht mit dir? Was bist du für ein komisches, perverses Mädchen? So, ne? Und mit mir geschimpft habe und meine ganze Sozialisation durchkam. Und ja, ich glaube, dass Gespräche da sehr gewinnbringend sein können, ohne dass man ultimativ ins Detail geht, das will ich damit sagen. Und wenn man Glück hat, dann hat man die ein, zwei Personen, mit denen man auch das kann. Ich finde schon, so selbst ich, die jeden Tag seit über 10 Jahren über dieses Thema redet, hat auch Momente, die noch irgendwie schambesetzt sind oder wo ich super dankbar bin, dass ich Menschen habe, wo ich sagen kann, oh, ich hatte gestern dieses Erlebnis, kannst du das mal mit mir einordnen? So, ne?
Ja, voll. Ich denke auch die ganze Zeit, wie könnte man vielleicht auch den Menschen, die jetzt zuhören, etwas an die Hand geben, um ein Gespräch zu eröffnen. Und weil das so ein emotional geladenes Thema ist, könnte man vielleicht auch sagen, hey, schau nach ein paar Facts und vielleicht kannst du ein Gespräch eröffnen, basierend auf diesen Studien oder Fakten, dann einfach so zu sagen, hey, voll spannend, guckst du eigentlich auch Pornos? Mhm. Oder wenn es mit einem Freund oder einer Freundin ist, dann zu sagen so, darf ich mal eine private Frage stellen in Bezug auf Pornos? Mir ist das und das bei mir aufgefallen. Also vielleicht einfach ganz respektvoll und offen ein Thema zu eröffnen, auch immer noch mit der Tür, die offen bleibt, so, aber wenn das gerade nicht okay ist für dich, darüber zu sprechen, auch total okay.
Ja,
und
voll.
Ich glaube, sobald man so einen Raum eröffnet, sind alle erstmal so, oh, erleichtert, okay, cool, wir können doch alle auf einer Ebene sein und darüber sprechen und wie gesagt, das war jetzt auch hier in der Redaktion so, dass wir uns einfach darüber ausgetauscht haben und das verbindet, das ist so ein schönes Gefühl zu merken, nein, es ist nicht ein isolierendes Thema, sondern es ist ein verbindendes Thema, wir sind im Endeffekt einfach auch nur Menschen, die häufig auch gerne Sex haben und auch beim Sex zuschauen, also ist eigentlich nicht so kompliziert im Endeffekt.
Ja. Voll. Und da reicht auch manchmal wenig. Also man, kann manchmal ein 5-Minuten-Gespräch sein. Und es ist manchmal auch einfach nur zu sagen, ja, klar gucke ich auch Pornos, ne? Oder auch, das interessiert mich gar nicht. Also auch das ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil Menschen manchmal den Eindruck bekommen, dass ich da so missionarisch unterwegs wäre. Aber niemand muss Pornos gucken,
natürlich
niemand
nicht.
Muss Pornos toll finden. Und es gibt auch viele Menschen, für die Sexualität einfach nicht so wichtig ist, die asexuell sind oder für die es einfach eine untergeordnete Rolle spielt. Das finde ich auch immer nochmal wichtig zu sagen, weil ich finde, dass da auch sehr viel Druck aufgebaut werden kann in die andere Richtung oder oft Menschen so mit Stress mir begegnen, die sagen, boah, irgendwie, ich weiß nicht, muss ich das gut finden oder irgendwie, ich habe gar kein Bedürfnis, muss ich das geguckt haben? Und ich denke mir, nein, natürlich nicht. Also ich finde, wenn man im fachlichen Kontext damit arbeitet, also wenn man zum Beispiel sexualpädagogisch arbeitet oder sexualtherapeutisch, dann sehe ich das ein bisschen anders. Dann finde ich schon, dass man sich damit auseinandersetzen sollte als Gegenstand. Aber als Privatperson ist das allen selbst überlassen. Aber ich will damit sagen, die Schwelle ist so niedrig. Also alleine nur immer wieder, dass ich als weiblich gelesene Person mich irgendwo auf eine Bühne setze und sage, ich gucke gern Pornos und ich masturbiere. Das ist immer wieder, tut das was für Menschen. Ne? Also es ist immer wieder für irgendjemanden so, okay, dann darf ich das auch. So. Und auf dem Level sind wir noch. Also insbesondere für alle, die als Frauen sozialisiert worden sind. Es ist einfach nicht Teil, kein selbstverständlicher Teil unserer Rolle. Und das ist bis heute so, so die sexuellen Aktivitäten. Da sind wir wieder bei den binären Zahlen zwischen
männlichen und weiblichen Jugendlichen haben sich eigentlich auf allen Ebenen sehr stark angeglichen. Da gibt es kaum noch Geschlechterdifferenzen, außer beim Masturbieren. Also da sieht man wirklich immer noch deutlich, dass Jungen viel früher masturbieren, viel häufiger masturbieren. Und das hat keinen biologischen Grund, wie wir es ja dann gerne immer suchen. Es liegt nicht daran, dass die mehr Lust auf Sex haben oder blaue Eier kriegen, wenn sie nicht abspritzen. So, all diese Mythen, apropos Mythen, die ich nicht mehr hören kann. Und das ist zum Beispiel was, wo ich denke, das muss immer wieder gesagt werden, immer wieder gehört werden. Das gibt einem immer wieder ein bisschen mehr Legitimation, auch einfach eigene Lust haben zu dürfen, die eben nicht an ein Gegenüber gebunden ist. Also das ist, glaube ich, etwas, was mich persönlich, was ich aus Pornos gelernt habe und wofür ich ihnen dankbar bin, dass ich ein lustvolles Wesen sein darf und dass ich eine Sexualität haben darf, die nichts mit Fortpflanzung zu tun hat und nichts mit Bedürfnisbefriedigung einer anderen Person.
Sondern einfach mit Spaß. Genau. Just live it, little. Du schreibst auch in deinem Buch, dass nur 38% der Deutschen es moralisch vertretbar finden, Pornos zu schauen. Und wir erinnern uns an die davorigen Zahlen, also 96% der Männer und 79% der Frauen haben schon Pornos geschaut. Das finde ich ja schon sehr verblüffend. Also so ein hoher prozentualer Anteil denkt, das ist moralisch total falsch, was sie da machen. Welche Rolle spielt denn Moral generell im Konsum der Pornos? Und ja, woher kommt denn so eine Moralvorstellung?
Ja, also aus den Zahlen ergibt sich sehr offensichtlich eben dieses schlechte Gewissen, ne? Also einfach diese Diskrepanz, moralische Inkongruenz wäre der Fachbegriff. Ich meine, Moral ist so ein Riesenbegriff, ne? Da kann man auch, das bedeutet für sehr unterschiedliche Menschen sehr unterschiedliche Dinge. Ich würde sagen, der eine Teil ist das, was wir gerade schon besprochen haben, diese Dissonanzen zum eigenen Selbstbild und zu den eigenen Werten. Also die Pornos, die ich mir angucke, die passen eigentlich nicht zu dem, wie ich sein will. Das ist gerade im, also auch Menschen, die sich als FeministInnen verstehen, egal welchen Geschlecht, das auch so ein besonders starkes Gefühl zu denken. Ich darf mir nur Pornos angucken, in denen permanent feministischer gleichberechtigter Sex zu sehen ist. Und der andere Teil wird aber, kommt eher aus dem Außen, also dass ich denke, andere Menschen bewerten das als falsch. Für die Menschen, die in einer Beziehung sind, hat das oft auch damit zu tun, dass das immer noch als so eine Art Fremdgehen verstanden wird. Also diese Logik, dass Solosexualität und Paarsexualität in Konkurrenz zueinander stehen. Von der haben wir uns noch nicht verabschiedet. Und was da auch mitschwingt, ist, eigentlich ist Paarsexualität das Ziel, aber solange wir die nicht haben, müssen wir auf Solosexualität als Notlösung zurückgreifen. Und da schwingt ja dann auch wieder dieses Bild mit, ich sag's jetzt ganz klischeehaft runtergebrochen, so der, der keine abkriegt, der muss halt Pornos gucken. Ne? Also so dieses Bild von dem pornoguckenden Loser, was wir irgendwie in der Popkultur seit Jahrzehnten uns angucken, so American Pie mäßig. Ne? Ist auch so ein schädliches Bild auf ganz vielen Ebenen.
Und wieso ist das so schädlich? Was meinst du, wenn man so Solo-Sex und Paar-Sex eben als ganz differenzierte oder als Dinge sieht, die sich gegeneinander ausschließen?
Genau, also erstens ist da auch dieses veraltete Bild von insbesondere männlicher Sexualität drin, also als wären die so triebgesteuerte Tiere und die müssen einfach irgendwo irgendwie kommen.
Ja.
Da sind wir wieder bei den blauen Eiern. So irgendwo müssen sie ihre Triebabfuhr leisten und wenn sie dafür keine Frau haben, also bitte, ich spreche jetzt bewusst
ist das zynisch, Mythos, Leute, das stimmt nicht.
Dann brauchen sie halt Pornos dafür. Ja, ja. Ne? Also das heißt, auch das wird da ja immer wieder mittransportiert, ist auch ganz stark vergeschlechtlich. Also wir hören sehr selten die Geschichte von, ja, sie ist seit 2 Jahren Single, deswegen wichst sie die ganze Zeit. So, ne? Das ist keine häufige Erzählung. Und zum anderen ist dadurch natürlich auch die Erwartung daran geknüpft, dass Menschen, die dann in einer Beziehung sind und Paarsexualität leben, das aufgeben. Und wenn sie es nicht tun, bedeutet das, dass die Paarsexualität nicht erfüllt ist, dass irgendwas fehlt, dass da ein Problem ist. Und das kann eine Beziehung dann natürlich belasten, wenn das mein Gefühl dazu ist. Und auch da ich verstehe, dass Menschen sich so fühlen können, auch wenn ich es nicht teile und wenn ich das auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene klar sagen würde, nein, es ist nicht so, verstehe ich, wo diese Gefühle herkommen, wo so ein Eifersuchtsgefühl herkommt, was eben auch wieder mit der Verwechslung von sexuellen Fantasien und Wünschen zu tun hat. Also nur weil jemand im Porno Inhalte anguckt, die nicht zu der Sexualität passen, die man mit der Partnerperson leben, heißt das nicht, dass es dieser Person fehlt. Und es reicht auch ganz vielen Menschen, bestimmte Dinge auf dem Bildschirm zu erleben. Und es kann auch ein super Ventil sein. Also wenn es einfach einen Kink gibt, irgendeine Vorliebe, die man nicht teilt und man hat sich aber entschieden, monogam zu leben, dann kann es ja auch toll sein, die Möglichkeit zu haben, dass zumindest auf dem Bildschirm digital durch die PerformerInnen in einem Porno ein Stück weit erleben zu können und sich davon erregen lassen zu können. Also es kann eigentlich auch eine Bereicherung sein. Und es entsteht ja auch eine Abhängigkeit, also dass wir denken, dass unsere PartnerInnen all unsere Bedürfnisse befriedigen müssen, ob das jetzt sexuell ist oder jedes Lieblingsessen mit uns teilen müssen, jedes Hobby mit uns teilen müssen, das halte ich einfach nicht für produktiv für Beziehungen.
Sehr ungesund einfach, oder?
Ja, und auch die völlige Abhängigkeit dann von dieser einen Person. Also wenn eine Person alle meine Bedürfnisse erfüllt, heißt es ja auch, wenn sie wegfällt, ist kein Bedürfnis mehr erfüllt. Und da finde ich es auch in der Solosexualität, also die Macht, sich selbst Lust bereiten zu können und sich selbst schöne Orgasmen schenken zu können, das hat ja auch was mit Unabhängigkeit zu tun. Also,
und man lernt seinen Körper ja auch kennen. Ja. Also das finde ich ja auch super spannend, dass Solosex auch selbst in einer Partnerinnenschaft einen trotzdem voranbringt im eigenen Kennenlernen. So, hey, das mag ich auch, vielleicht probiere ich das mal aus, vielleicht schaue ich das mir mal an. Aber ich habe natürlich auch schon bei Freundinnen mitbekommen, dass wenn sie ihren Partner oder Partnerin erwischen, wie sie ein Porno konsumieren, dann heißt es so, oh mein Gott, wie kannst du nur, oh Gott, wie schrecklich. Es ist ja wirklich dann wie Fremdgehen. Und das finde ich auch traurig. Und ich hoffe auch, dass sich das ein bisschen verändern kann in den Köpfen, weil im Endeffekt kann man sich ja für die andere Person auch freuen, dass sie Spaß hat immer noch mit sich selbst, oder?
Ja, aber indem du hast gerade schon erwischen genannt und so ist es ja tatsächlich oft die Dynamik, aber erwischen kannst du jemanden ja auch nur bei was er heimlich macht. Ja. So, ne? Und das ist, denke ich, das eigentliche Problem, dass das halt so häufig heimlich passiert, dass ich gar nicht weiß, dass das zu dem Alltag von jemandem dazugehört und dieses Betrugsgefühl vermischt sich dann auch, dass ich einfach mich hintergangen fühle, weil etwas heimlich passiert ist. Oder ich denke, ich kenne diese Person vollkommen und dann tut sich da diese Welt auf. Stimmt. Und ich blicke in diese Fantasien, über die wir nie gesprochen haben. Also das ist total nachvollziehbar, dass das jemandem ein schlechtes Gefühl gibt. Aber der Grund dafür ist halt eigentlich fehlende Paarkommunikation. Und da glaube ich, sollten wir auch wirklich ganz dringend ansetzen, dass das einfach ein selbstverständlicher Teil von Kennenlernprozessen wird, dass man irgendwie fragt, wie gestaltest du deine Solosexualität so, ne? Und wie wichtig ist dir das? Und nutzt du gerne Toys? Und was guckst du dabei gern oder liest du dabei gern oder hast du irgendein Go-To oder? Ist auch eigentlich ein total schönes Gespräch, um sich näher zu kommen und sich kennenzulernen. Aber ich kenne wenige erstes, zweites, drittes Date-Erzählungen, wo es darum geht. Und wir auch tendenziell zuerst fragen, wie hast du gerne Sex mit anderen, anstatt wie hast du gerne Sex mit dir selbst.
Ja.
Und das könnten wir, denke ich, üben.
Voll. In den 70ern war es ja auch so, dass Pornos in Kinos gezeigt wurde. Ne? Das war so das goldene Zeitalter der Pornos. Was ist seitdem passiert? Hat Social Media da vielleicht auch nochmal einen Teil dazu beigetragen, dass es eben nicht mehr auf Leinwänden gezeigt wird?
Ich ruder immer ein bisschen zurück bei dem, also es stimmt komplett, was du sagst, sie wurden in Kinos gezeigt, es war das goldene Zeitalter, aber natürlich galt das trotzdem nur, wenn wir jetzt, sage ich mal, von San Francisco sprechen oder Berlin, also so urbane Räume. Also es war kein Moment der totalen Entstigmatisierung. Es wurde halt einfach legalisiert. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. In Deutschland sind Pornos seit 50 Jahren legal, also sind erst 75 legalisiert worden. Das ist nicht so eine lange Zeit. Nee. Ne? Also da muss man auch ein bisschen verzeihlich mit uns sein, dass wenn das vor 50 Jahren noch eine Straftat war, ist es vielleicht auch klar, dass wir noch keinen entspannten gesellschaftlichen oder persönlichen Umgang damit gefunden haben. So schnell passen wir uns da nicht an. Und das war eben der Moment so zwischen 68, 75, wo in vielen Ländern im globalen Norden Pornos legalisiert wurden. Und dadurch gab es natürlich erstmal so einen Mega-Sichtbarkeitsboom. Und das fühlte sich sehr nach Normalisierung an, war es aber auch nicht wirklich. Und auch da gab es nicht die reflektierten Gespräche über das, was da passiert, sondern ja, also es ist so ein auch ein etwas romantisierter Blick auf die Zeit, da war alles befreit, genauso wie auf die sexuelle Revolution als Ganzes. So, das wissen wir ja auch mittlerweile, dass da nur manche Menschen befreit wurden und nur bestimmte Arten von Sex. Und da ist einfach noch mega viel Nachholbedarf. Und ich würde nicht sagen, dass es einen Rückwärtsgang seitdem gab. Also es gibt halt Vor- und Rückbewegungen. Es gab schon nochmal so eine Art Backlash nach diesen Jahren von vielen Liberalisierungsprozessen, dass dann wieder konservativere Stimmen an der Macht waren, wie wir es ja jetzt auch wieder erleben. Also es ist immer irgendwie eine Gleichzeitigkeit von mehr Befreiung und mehr Gegenwind. Wenn man so auf queere Rechte zum Beispiel guckt, da ist es genauso. Ne? Da waren wir noch nie weiter als heute und trotzdem ist Queerfeindlichkeit auch auf einem extremen Level so und beides gleichzeitig passiert. Da sind Befreiungsprozesse und da ist auch ganz viel Rückschrittiges. Also das sind einfach komplexe Dinge. Aber ich würde sagen, beim Thema Porno wurde einfach ganz viel verpasst. Mhm. Und auch da halt vor allen Dingen die Bildung. Also ich finde das schon erstaunlich. Ich bewege mich ja viel in dem Kontext, wie da so richtig der Schuss nicht gehört wurde. Vor allem, es gab so viel Panik. Also so 2006, 2007, so in den späten Nullerjahren, da gab es so viel Aufregung um das Thema Porno und Jugendliche. Und dadurch, dass eben Seiten wie Pornhub, X-Hamster, YouPorn, also diese ganzen kostenlosen Pornoseiten entstanden sind. Aber irgendwie hat sich niemand produktiv darum angenommen, sondern es war einfach viel Panik. Und jetzt sind 20 Jahre vorbei. Und alles, was wir jetzt wissen, ist so schlimm, wie man damals dachte, ist es nicht. Also die Jugend ist nicht sexuell verwahrlost und nicht hypersexuell. Und so extrem, wie wir dachten, scheinen die Einflüsse von Pornografie nicht zu sein auf junge Menschen. Aber trotzdem haben wir irgendwie nichts produktiv entwickelt, wie wir sie unterstützen können, damit umzugehen. Und das macht mich so wütend und traurig. Und da hoffe ich auf jeden Fall auf die nächsten 50 Jahre, dass wir das irgendwie mal etablieren.
Voll, und deswegen gibt es ja auch deinen Job und deswegen machst du wahrscheinlich auch genau das, was du machst, mit dem Ziel, da das extrem zu enttabuisieren. Schon allein, dass wir hier sitzen können und darüber so offen reden können. Ich bin darüber echt sehr, sehr dankbar. Also wir haben ja auch schon über die Rechtsextremen gesprochen und was ich super spannend fand jetzt in der Vorbereitung zu dieser Folge, ich habe herausgekriegt, dass die AfD-Politikerin Beatrix Storch einen regelrechten Shitstorm gegen dich ausgelöst hat. Kannst du darauf näher eingehen?
Ja, gerade gedacht, wie schön, dass wir jetzt von einer gesichert rechtsextremen Partei sprechen können. Das ist ein gutes Timing. Also schön in Anführungszeichen. Ja, das war so. Ich hatte einen Lehrauftrag an der FU Berlin für ein Pornoseminar, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil das ist natürlich eine etablierte Institution. Das war für mich einfach ein Signal, dass ich dort ein Pornoseminar unterrichten darf. Und das habe ich damals noch auf Twitter, rest in peace, geteilt und mich bedankt bei der FU für die Möglichkeit und habe meinen Syllabus quasi dort geteilt, meine Ankündigung fürs Seminar. Und zu diesem Zeitpunkt folgte mir, warum auch immer, da war ich noch nicht annähernd so sichtbar, wie ich das heute bin, das ist jetzt schon 7 Jahre her, Beatrix von Storch und hat das dann geteilt. Also sie hat sowas gesagt wie, das ist Steuergeldverschwendung und während man in China Ingenieure ausbildet, guckt man in Deutschland Pornos. Also so ganz komische, kalter Krieg-Rhetorik.
Wie dumm. Sorry, dass er, also und, das ist einfach nur extrem hohl.
Naja, also es war eigentlich strategisch gut, wie viele problematische Dinge, die die Mitglieder dieser Partei von sich geben, hat das gut funktioniert für die Menschen, die ihr folgen. Und das hat einfach ja eingeschlagen, weil das natürlich eine ideale Projektionsfläche für viele rechte Ängste oder Anfeindungen ist. Also da in mir als Person kommt ja quasi zusammen die die Gender Studies, also irgendwie Gender Gaga, Feministin, dann Wissenschaft, das ist ja auch eine sehr wissenschaftsfeindliche Gruppe, die Frau in der Wissenschaft und dann auch noch das, was sie so als Degeneration beschreiben, dass eben in der Wissenschaft nur noch, ja, Quatsch gemacht wird und dann auch noch öffentliche Gelder verschwendet werden, was ja auch so ein Standardthema ist. Und dann noch die Frühsexualisierung, auch ein Kampfbegriff rechter Gruppen. Also die Idee, dass Kinder zu früh mit dem Thema Sex konfrontiert werden. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Es hat 0,0 empirische Basis, um das einmal klar zu sagen. Und Bildung schützt Kinder. Auch wenn es um Sexualität und sexuelle Übergriffe geht. Also ja, aber all das kam da sehr praktisch zusammen in meiner Person und meiner Arbeit. Und das war so mein erstes Erlebnis von einem richtigen Shitstorm. Also das hat sich einfach sehr schnell hochgespielt und ist dann auch schnell in die USA übergeschwappt, wo so die neue Rechte ja nochmal anders vernetzt ist. Das sind dann sehr schnell so antisemitische Verschwörungserzählungen geworden, die es auch schon lange gibt, dass die Pornoindustrie so in jüdischer Hand sei etc. Will ich jetzt gar nicht hier groß reproduzieren. Aber es wurde dann eben gemutmaßt über meinen ethnischen Hintergrund.
Was?
Es war eine krasse Erfahrung. Ich habe das auch total unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte gedacht, dass ich mich da viel leichter emotional von distanzieren kann. Aber es war wirklich so 3-4 Tage einfach im Sekundentakt, die irgendwie Anfeindungen und Drohungen. Und ich habe es auch nicht verstanden. Also die logische Draufsicht, die ich jetzt darauf habe, zu verstehen, was ist eigentlich eine rechte Logik in Hinblick auf das Thema Porno oder eben auch diese antisemitischen Erzählungen. Also es war dann einfach nur 5000 Menschen, die irgendwie versucht haben zu beweisen, dass ich einen jüdischen Hintergrund habe. Und ich dachte so, was passiert hier gerade? Es war extrem verwirrend. Und das hat lange gedauert, mich dem dann eher so als Analyseobjekt anzunehmen, zu sagen, was passiert da eigentlich? Es gab auch so ganz viele. Bis heute höre ich oft entweder so, es Hirschfeldet, also da werde ich so mit Magnus Hirschfeld, dem Wissenschaftler, verglichen, was für mich die größte denkbare Ehre ist, aber das verstehen die natürlich nicht, die denken, es ist eine Beleidigung. Oder dass sie dann sagen, wir sind wieder in der Weimarer Republik, weil sie das quasi als so eine Zeit wahrnehmen, wo zu viel Liberalisierung gab und es deswegen wichtig war, dass das Dritte Reich kam, um wieder Ordnung zu schaffen. Das ist dann so die Logik, die jetzt angewandt wird. Das ging wirklich bis zu so, ja, wir brauchen jetzt einen neuen Hitler, der sowas wieder ruhig stellt und so. Also es war wirklich krass und ich habe es total unterschätzt. Ich hatte auch irgendwie rechte Gruppen gar nicht so auf meinem Feindbild-Bingo, also dass ich für die so sehr Feindbild bin, das habe ich alles erst viel später verstanden. Also das war keine Konsequenz, auf die ich mich einstellen konnte und dass die mich so auf dem Schirm hatten, sowieso nicht. Und ja, das war auf jeden Fall prägsam. Das ist auch, also schon so eine Zäsur, sag ich mal. Danach habe ich das Internet nicht mehr gleich benutzt wie vorher, aber es hat mich auch total radikalisiert und motiviert. Also wenn du merkst, du machst dir die richtigen Feinde, bestätigt es dich natürlich auch irgendwie in deiner Arbeit. Aber ja, ich könnte auch gut drauf verzichten.
Sagen ja, voll. So. Ey, das tut mir so leid.
Danke.
Horror. Ich glaube, ich könnte da auch erstmal ganz schwer von aufstehen, obwohl ich auch mir denke, ja okay, auf rechtsextreme Menschen kann ich auch verzichten von meinem Publikum her, aber es würde auf jeden Fall auch einiges mit mir machen. Kannst du eigentlich einordnen, warum besonders rechtsextrem etwas an der Tabuisierung von Pornos liegt?
Also zum einen, ich habe es eben schon angeschnitten, hat das zu tun mit einer Idee von, wie Sexualität sein soll, nämlich in der heterosexuellen Partnerschaft, noch besser Ehe. Also es gibt wirklich erstaunlich häufig auch so öffentlich, es gab dieses furchtbare Video von Maximilian Kra, wo er irgendwie gesagt hat, ja, wenn du noch nie eine Freundin hattest, dann weißt du ja, was du falsch machst, ne? So, du musst, geh mal an die frische Luft.
Keine Pornos gucken
und rechts wählen, so, ne? Echte Männer sind rechts, echte Männer gucken keine Pornos, also auch so ein ganz merkwürdiges Alpha-Männlichkeitsbild, was an keine Pornos gucken geknüpft ist, was super interessant ist, weil ja für sehr viele Menschen Pornos für irgendwie toxische Männlichkeit stehen oder für so Männlichkeit performen. Also das ist ein bisschen komplexer, als man denkt. Da ist dann quasi die Bezwingung der Triebe. Da wiederholen wir diese Idee von der Mann als Tier und der überlegene Mann, der schafft es, sich im Griff zu haben.
Und der Samen wird nicht verschwendet.
Korrekt. Und so in der, es gibt diese No-Fap-Bewegung, das ist auch eine Anti-Porno-Bewegung, aber auch wirklich eine Anti-Masturbations-Bewegung. Also da geht es wirklich darum, nicht zu ejakulieren. Teilweise sogar gar nicht, aber auch nicht partnerschaftlich. Also da ist es sogar eine Anti-Ejakulationsbewegung. Und da geht es wirklich um diese Idee, den Samen zu sparen, dadurch den Testosteronpegel zu heben. Nochmal keine empirische Evidenz. Da wird immer so eine...
Das stimmt also nicht. Ich habe nämlich auch gehört, dass Sportler dann nicht ejakulieren, bevor sie irgendwie was Großes da machen, einen großen Auftritt haben oder in irgendeiner Art und Weise performen müssen. Das stimmt also jetzt nicht.
Also individuell kann das natürlich für Menschen ganz unterschiedliche Wirkungen haben. Da irgendeine Spannung oder so aufrechtzuerhalten, das will ich jetzt niemandem absprechen, was sie für Rituale vor ihrem Boxkampf haben. Ja. Ne? Also whatever. Aber die Aussage, dass der Testosteronspiegel langfristig ansteigt, je länger ich nicht masturbiere, das stimmt nicht. Also
false.
Und da gibt es so eine Studie, die längst zurückgerufen wurde, aus verschiedensten Gründen, die immer wieder herbeigezogen wird, die das angeblich beweist, hat sie aber gar nicht und auch nur ganz kurz. Also es war dann quasi ein Tag erhöht und dann wieder nicht. Der Testosteronspiegel schwankt auch im Laufe des Tages. Also es ist alles völlig verkürzte Ideen und es ist auch überhaupt nicht erstrebenswert, den maximalen Testosteronspiegel zu erreichen. Davon mal abgesehen. Also zu denken, das macht dich zu einem Alpha-Mann und das macht dich besonders auch attraktiv. Also diese ganze Pickup-Artist-Community, die schwört auch viel auf Abstinenz von Masturbation und die Fitness-Bubble, dass das irgendwie beim Muskelaufbau hilft und so weiter. Also ja, es ist wirklich krass komplex. Es ist wirklich, ich meine, ich beschäftige mich so intensiv und so lange mit dem Thema und immer wieder habe ich Momente, wo ich mich nochmal drauf besinnen muss und irgendwelche Knoten lösen muss und verstehe, wer aus welcher Gruppe warum. Auch weil sich Sachen so vermischen, ne? Also es gibt auch die, keine Ahnung, studentische, kritische Männlichkeitsgruppe von lauter linken 20-Jährigen, die auch No-Fap machen. Weißt du, weil sie irgendwie sagen, das ist jetzt unser feministischer Aktivismus, dass wir nicht mehr Pornos angucken, weil wir haben entschieden, das ist irgendwie chauvinistischer Scheiß, wir wollen an uns arbeiten, wir machen das nicht mehr. Der Ansatz ist ja erstmal gut, die Konsequenz finde ich persönlich total unproduktiv. Und genauso gibt es halt auch viele feministische Strömungen, die sich so gegen Porno positionieren und zum Beispiel auch in diesem Shitstorm sich total vermischt haben. Also manchmal musste ich echt erstmal sehr genau in die Profile reingucken, ob das jetzt gerade ein rechter Account ist oder ein selbstbezeichneter radikalfeministischer. Also das ist auch so eine Erkenntnis der letzten Jahre, dass es da sehr merkwürdige Allianzen gibt zwischen Gruppen, die eigentlich keine Werte miteinander teilen. Und das ist für mich tatsächlich noch herausfordernder persönlich. Also so diese innerfeministischen Widerstände, mit denen habe ich sehr viel zu, da habe ich viel dran zu knabbern, weil ich mich als Teil dieser Bewegung verstehe und das natürlich mich viel mehr verletzt und auch herausfordert als Anfeindung von eben einer Gruppe, die ich mir als diagonal gegenüberstehend sehe.
Ja, es ist halt alles einfach viel zu schwer einzuordnen in einer Welt, wo Menschen dann versuchen, alles schwarz und weiß zu sehen. Dabei ist es halt einfach nicht so leicht einzuordnen. Und ich habe es genauso wie du, also bei ganz vielen Dingen denke ich mir auch, ich ordne mich als Feministin ein, aber ich habe jetzt eine ganz andere Meinung als jetzt beispielsweise diese Personengruppen, die sich auch als Feministin einordnen, aber ja eben viel radikaler daran gehen und auch eine andere Denkweise da haben. Also auch sehr spannend, dass es eben auch im Bereich Pornos so ist. Ich frage mich, ob vielleicht auch ein gewisser Reiz von Pornos sogar durch die Tabuisierung auch entsteht.
Das frage ich mich tatsächlich auch oft, ob eine vollständige Enttabuisierung wirklich dazu führen würde, dass sie nicht mehr interessant sind. Ich glaube, an den Punkt werden wir nie kommen. Ja. Und das, was im Porno gezeigt wird, das wird immer tabuisiert bleiben. Also das ist zum Beispiel das, was ich denke, wenn, also so der Ansatz der feministischen Pornografie, der wird sehr unterschiedlich interpretiert von unterschiedlichen Menschen. Aber es gibt viele Menschen, die eben fordern, dass im Porno erstens Aufklärungsarbeit geleistet wird, also dass sie uns erklären, wie wir verhüten, wie Kommunikation funktioniert, wie Konsens praktiziert werden kann, wie wir eben Sex auf Augenhöhe miteinander haben.
Die Warte, das wird nicht in Pornos gezeigt.
Wird nicht, aber viele Menschen verlangen das.
Ach so,
also sie fordern ja. Pornos, die das leisten.
Ja.
Ich fordere das tatsächlich nicht,
ja.
weil ich finde, wie du eben gesagt hast, Pornos sind Actionfilme und
ja.
sie haben keinen Bildungsauftrag und das dürfen sie sein. So, ich erwarte auch nicht vom Tatort, dass er mir zeigt, wie Polizeiarbeit funktioniert.
Mhm.
Und der Vergleich hinkt noch, weil der Tatort natürlich viel mehr suggeriert, er würde das realistisch darstellen, als Pornos das suggerieren. Aber es gibt ja Menschen, die diese Forderung haben und die quasi sagen, der Sex, der in Pornos gezeigt wird, der sollte dem Sex entsprechen, den wir auch haben wollen und den wir uns wünschen, dass unsere Kinder ihn haben und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich denke, in einer völlig theoretischen Welt, das wird auch niemals passieren, aber da könnte ich mir vorstellen, dass Pornos ihren Reiz verlieren. Also wenn sie quasi nur das zeigen, worauf wir uns alle einigen können, wo meine Mama sagt, ist okay, dass du dir das anguckst, wo meine Lehrerin sagt, ist okay, dass du dir das anguckst. Ich glaube, dann hat niemand mehr Bock drauf tatsächlich. Also so,
ja.
Das ist schon die Dynamik von Pornos. Aber dass der Reiz davon verschwindet, selbst wenn wir einen Umgang damit haben, das glaube ich nicht. Und ich will jetzt nicht so anekdotische, evidenzmäßig darüber sprechen, wie so viele Menschen machen, aber ich sehe es allein an meiner Person. Also so, ich würde sagen, das Level an Enttabuisierung, was ich für mich persönlich erreicht habe, ist schon sehr fortgeschritten und trotzdem haben sie den Reiz nicht für mich verloren und trotzdem kann ich noch privat Pornos gucken.
Voll gut.
Und das gilt auch für andere Menschen, die ich kenne, wo ich weiß, die haben da sehr gut ihre Schuldgefühle abgearbeitet und haben sehr offen einen Umgang damit und trotzdem haben sie noch Spaß daran. Also ich lasse es zumindest nicht als Argument zählen. Das passiert ja auch manchmal, dass mir auch manchmal Männer irgendwie schreiben, so müssen sie uns alles kaputt machen, auch noch die Porno. Ich denke, hör mir doch mal zu. Eigentlich kämpfe ich gerade deinen Kampf so, ne, und versuche dich zu befreien in deinen Masturbationsgewohnheiten. Aber dass das dann verkopft wird und kaputt gemacht wird, das ist genau so eine bescheuerte Unterhaltung, wie das Konsens irgendwie sexuelle Spannung kaputt macht. Also es ist einfach nicht so. Und
total.
Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, das ist für niemanden ein lustvolles Gefühl, das ist nicht lustfördernd. Und ich denke schon, dass wir davon profitieren würden.
Kann man aber auch zu viele Pornos schauen, meinst du? Also können sowas wie Erektionsprobleme passieren? Ja, irgendwie, dass man halt zu viel konsumiert.
Also ich glaube, zu viel ist nicht die Formulierung, die ich wählen würde, weil ich nicht die Menge entscheidend finde, sondern die Art und Weise. Aber man kann ein ungesundes Verhältnis zu Pornografie entwickeln. Dafür gibt es auch ein medizinisches Störungsbild mittlerweile, die Pornonutzungsstörung, die als Teil von einem zwanghaften Sexualverhalten verstanden wird. Und in dem Zwanghaften steckt ja schon drin der Kontrollverlust. Also das heißt, ich merke eigentlich, Pornos tun mir nicht gut. Das kann dann an einem Zeitfaktor liegen. Also wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, ich gucke 6 Stunden Pornos am Tag, ich kriege einfach meinen Alltag nicht mehr hin. Ich gucke im Büro Pornos und verliere deshalb meinen Job. Ich bin völlig vereinnahmt davon. Das hat negative Konsequenzen für mich. Ich mache es trotzdem immer wieder. Ich schaffe es einfach nicht aufzuhören.
Das ist eine Sucht dann?
Also medizinisch ist es keine Sucht.
Ach
so. Es ist nicht in den Süchten, ist nicht als Sucht anerkannt bisher, sondern als Impulskontrollstörung.
Okay.
Es gibt aber durchaus ExpertInnen, die dafür plädieren, es als Sucht anzuerkennen, allerdings dann als Verhaltenssucht. Es wäre dann ähnlich wie das Gaming Disorder, also die Spielsucht oder Zocksucht. Oder auch das, was wir so als Kaufsucht kennen oder auch im Bereich der Esssüchte anzusiedeln. Bisher ist das aber nicht der Konsens, sondern im Moment ist es eine Impulskontrollstörung. Deswegen ist auch dieser Begriff der Pornosucht, den man sehr viel hört, eigentlich fachlich falsch. Also es ist eher eine Selbstbezeichnung, weil es dem Erleben der Betroffenen entspricht. Und deswegen sollen sie ihn dafür natürlich auch benutzen dürfen. Ich würde ihn nicht als Fachbegriff benutzen, weil es einfach nicht ganz korrekt ist. Aber das Erleben ist eben sehr ähnlich, weil es diese, ja, die Abhängigkeit im Sinne von, ich brauche das, ich schaffe es nicht, davon wegzukommen. Aber auch da ist die Menge einfach nicht entscheidend. Also es gibt Menschen, die täglich masturbieren und einen guten Umgang damit haben zu Pornos. Und es gibt andere, die einmal die Woche zu Pornos masturbieren und trotzdem eine Pornonutzungsstörung haben, weil sie es halt auf eine Art und Weise funktionalisiert haben, die ihnen einfach nicht gut tut. Also das hat dann oft zu tun mit einer Flucht aus negativen Gefühlen. Ist auch sehr häufig in Verbindung mit zum Beispiel einer Depression, sozialen Ängsten. Auch Menschen mit ADHS können da einen stärkeren Hang zu haben, weil das einfach alles Personengruppen sind, die einen größeren Drang haben, bestimmte Alltagssituationen entweder zu vermeiden, bestimmte Gefühle zu vermeiden.
Und auch so stimuliert werden möchten.
Genau,
oder?
Und einfach die Impulskontrolle nicht hoch ist. Mhm. Und die Impulskontrollstörung benennt das ja schon. Es ist aber, es gibt noch super wenig Forschung dazu. Okay. Auch diese Diagnose, die gibt es jetzt erst seit 2022 im ICD, also im Krankheitskatalog von der Weltgesundheitsorganisation. Das ist alles noch sehr in den Anfängen. Und es ist aber auffällig, das ist sehr präsent in den Köpfen, also sowohl von Erwachsenen als auch von Jugendlichen. Also man kann eigentlich keine 9. Klasse gehen, ohne dass irgendjemand fragt, ab wann bin ich pornosüchtig? Also da ist echt eine große Angst und die finde ich wieder unproduktiv. Also die Menschen, die da einen Leidensdruck haben, die müssen natürlich unbedingt ernst genommen werden. Deswegen finde ich es auch gut, dass es die Diagnose gibt. Ich finde es gut, dass es darüber eine Unterhaltung gibt, weil wenn vor 20 Jahren jemand in einem therapeutischen Setting vorstellig geworden ist und gesagt hat, ich glaube, ich bin pornosüchtig, dann wurden die einfach nicht ernst genommen. Mhm, so. Und das finde ich gut, dass sich das ändert. Aber es gibt halt ganz viele Menschen, die sich selbst diagnostizieren, die kommen und sagen, ich glaube, ich bin pornosüchtig, die überhaupt nicht die Diagnosekriterien erfüllen. Also die haben ein völlig normales Masturbationsverhalten, sind aber so beschämt darüber, dass sie es eben selbst pathologisieren, denken, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich bin krank. Und das finde ich so spannend, weil selbst in den Diagnosekriterien, in dem ICD, also in dem Krankheitskatalog, ne, was ja ein medizinisch-klinischer Text ist, steht sogar drin, Scham reicht nicht als Leidensdruck. Also wenn nur die moralische Dissonanz zum Verhalten dafür sorgt, dass ich leide unter meiner Pornonutzung, reicht das nicht, um die Kriterien zu erfüllen. Ich finde das irgendwie so krass, dass die Macht dieses Gefühls so anerkannt wird. Und das ist natürlich entstanden, weil einfach so viele Menschen dachten, sie würden einem Krankheitsbild entsprechen, die sich einfach nur geschämt haben und die eigentlich als einen therapeutischen Ansatz auch keinen Entzug bräuchten. Oder keine Behandlung von dieser eben Impulskontrollstörung, sondern eigentlich Selbstakzeptanz und sprechen darüber, dass das, was sie tun, nicht falsch ist. Und auch Menschen, die gläubig sind, neigen zum Beispiel nochmal deutlich stärker dazu, sich selbst als pornosüchtig zu diagnostizieren.
Aber Erektionsprobleme können ja schon daraus entstehen.
Also
oder?
Auch das ist nicht empirisch belegt.
Okay.
Was Studien zeigen, ist ein Zusammenhang. Also Männer, die viele Pornos gucken, sind oft auch Männer, die häufig Erektionsschwierigkeiten haben. Es gibt einen Zusammenhang dazwischen. Wobei auch das, also da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen. Also einige widerlegen das auch, aber in manchen Studien sieht man das. Die Frage ist nur, wie ist die Wirkrichtung? Also kriege ich Erektionsschwierigkeiten dadurch, dass ich Pornos gucke, oder fliehe ich besonders viel in Pornos, weil ich Erektionsschwierigkeiten habe? Weil für viele Menschen mit Penis ist einfach Sex mit einem Gegenüber stressig, weil wir so ein penetrationszentriertes Bild von Sex haben, weil wir denken, ohne einen harten Penis hat niemand Spaß. Ja. Ist ja auch so viele problematische Mythen, unter denen Menschen auf verschiedenste Art und Weisen leiden, die ich für das wesentlich größere Problem halte als Pornos tatsächlich.
Aber das ist ja schon Pornos sind dafür verantwortlich, dass wir auch das Bild haben, oder? Dass der Mann jetzt hier richtig Gangbang. Natürlich im Endeffekt das Patriarchat. Ja. Das, ich glaube, das ist so, die Gesellschaft ist so aufgebaut. Und darauf basierend sind dann auch Pornos entstanden. Und durch den Konsum hat man dann auch so das Gefühl, ah, so passiert das also. Hier, der geht 10-mal rein und raus und dann sind alle happy.
Ja, also es reproduziert das auf jeden Fall. Ich vertrete immer die Meinung, dass Pornos eher der Spiegel der Gesellschaft sind, als dass sie der Motor sind. Also ja. Sie haben sich das nicht ausgedacht ja. und in die Gesellschaft getragen, sondern sie halten uns einen Spiegel vor, wie die Stimmt. Gesellschaft funktioniert. Aber trotzdem wird das natürlich immer wieder gezeigt von, okay, also offensichtlich braucht man für Sex auf jeden Fall 30 Minuten Erektion. So, und das haben halt die allerwenigsten Menschen. Das haben auch die Menschen im Porno nicht, um das ja. einmal so als Aufklärungsmoment auch nochmal zu benennen. Also da wird super viel getrickst. Es wird auch ganz oft erst der Cumshot gedreht und dann noch eine halbe Stunde Sex und dann wird es hintereinander geschnitten, sodass man das aussieht, als wäre das so lang. Also selbst da halten viele nicht so lange durch, bis sie kommen oder sind nicht so lange hart. Da wird dreimal zwischendurch noch irgendwie eine Pause gemacht oder nachgeholfen.
Oder wahrscheinlich Viagra genommen, ne?
Oder das ja. mit Spritzen, Tabletten gearbeitet. Ja. Also auch das. Das sind Inszenierungen, Actionfilme. aber ich finde nur die, also was ich wichtig finde zu verstehen, ist, dass Erektionsschwierigkeiten in der Paarsexualität auftreten können, aber nicht in der Solosexualität, weil da einfach der Druck raus ist. Also Spannend. Es ist keine körperliche Fehlfunktion, sage ich mal, sondern es ist Kopf, genau.
Es ist der Kopf, auf jeden Fall. Und es ist was Psychologisches.
Stress ist der krasseste Erektionskiller, den es gibt. Und der wird halt auch ausgelöst, wenn ich jemand anderen befriedigen möchte. Ja. Und wenn der weg ist und ich mit mir alleine bin. Und das ist natürlich auch entlastend. Also, das finde ich auch extrem nachvollziehbar. Und deswegen bin ich auch damit vorsichtig. Da gibt es einen Zusammenhang, aber da konnte keine Wirkung bisher nachgewiesen werden.
Wie sieht denn so ein männlicher Blick eigentlich aus auf Pornos oder auch in den Pornos? Ne? Also wenn wir schon sagen, das ist das Spiegelbild der Gesellschaft, es ist halt sehr männlich geprägt. Ja, wie äußert sich dieser männliche Blick?
Ich muss sagen, ich bin mittlerweile vorsichtiger und skeptischer mit diesem Begriff, weil ich finde, dass es oft verkürzt benutzt wird und es natürlich immer wieder die Idee reproduziert, es gäbe den männlichen Sehwunsch und den weiblichen Sehwunsch. Und das ist einfach Quatsch. Also die Idee, dass Frauen andere Pornos sehen wollen, weil sie Frauen sind und irgendwie anders erregt werden, das stimmt einfach nicht. Also es ist wirklich gut belegt, dass sowohl die Gehirne als auch die Genitalien von Männern und Frauen fast identisch auf sexuelle visuelle Reize reagieren. Also auch diese Erzählung, dass Männer leichter visuell zu stimulieren sind, das hat man sich auch ungefähr 30 Jahre lang erzählt, ist auch gut widerlegt mittlerweile. Das stimmt einfach nicht. Der entscheidende Faktor scheint wirklich die Sozialisierung und die Kultur zu sein. Mhm. Also auch wenn unsere Körper gleich reagieren, handeln wir anders in der Welt, wir sprechen anders darüber. Also wenn man Frauen dann befragt, ob es sie erregen, dann sagen sie etwas anderes darüber, als ihr Körper darüber sagt. Spannendes Thema. Aber selbst das Klickverhalten zum Beispiel auf Mainstream-Pornoseiten, da gibt es keine nennenswerten Gender-Unterschiede.
Aber so vom queeren Blick her?
Das ist eine andere Sache. Ja. Also wenn wir sagen, es ist ein heteronormativer Blick und ein großes Segment von Pornografie zeigt Heterosex, dann bin ich dabei. Also wenn wir sagen, es fehlt ein queerer Blick, natürlich mit Abstrichen, denn die Frage ist immer wo. Also was dieses Thema mittlerweile auch so komplex macht, ist, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Pornos sprechen oder die Pornoindustrie? Also so, wenn wir da mit Onlyfans meinen, was, wenn wir jetzt nur über Gewinnanteile sprechen, wahrscheinlich der wichtigste Teil der Pornoindustrie heute ist oder ähnliche Plattformen wie OnlyFans, gibt es ja noch viele andere, also sprich Seiten, wo Menschen eigenen Content kreieren, dort zu ihren Preisen verkaufen, was abzüglich einer 20%igen Gebühr an OnlyFans dann an sie geht, dann ist das zum Beispiel sehr divers. Also da gibt es viele queere Inhalte, da gibt es viele nicht weiße Menschen, da gibt es Menschen mit Behinderung, Transpersonen und so weiter und so fort, die alle ihr Publikum finden. Wenn wir jetzt von Studioproduktionen sprechen oder das, was uns der Algorithmus als erstes zeigt, wenn wir auf eine Pornoseite gehen, dann gestaltet sich das natürlich viel weniger vielfältig. Aber tendenziell würde ich sagen, verharren wir oft in so einer 90er-Jahre-Idee von das ist der Porno und so funktioniert das und da gibt es einen Dreh und dann, als gäbe es irgendwie noch eine DVD, die jemand kauft. Also es ist halt einfach so krass diversifiziert und deswegen wiederholen sich trotzdem noch bestimmte Muster, aber es ist wesentlich komplizierter geworden, als das mal war und deswegen finde ich auch die Aussagen darüber noch pauschaler, weil immer die Frage ist, worüber sprechen wir genau? Und es gibt natürlich auch einen Riesenmarkt an queerer Pornografie.
Ja, so. Werden aber, wenn wir wieder bei dem Binären landen, Männer und Frauen anders stimuliert? Man sagt ja irgendwie so, das Sexorgan bei Frauen ist schon der Kopf, bei Männern ist es ja doch eher was Körperliches. Weißt du das? Werden sie anders stimuliert? Wir?
Es ist halt so komplex, da Biologie und Kultur richtig auseinander zu sortieren, weil immer die Frage ist, wir haben gerade von den Erektionsschwierigkeiten, die im Kopf beginnen, gesprochen. Das gilt natürlich für alle Erregungsmodi. Also um Lust auf Sex zu haben, muss natürlich viel mehr passieren als irgendwie Lubrikation oder Erektion.
Ja.
Sondern da müssen wir auch im Kopf und im Bauch und so weiter gerade Lust auf das haben, was passiert, auf das, was es bedeutet. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir uns sicher fühlen müssen.
Ja, bei mir ist es nämlich auch so, ich muss ganz bewusst sagen, so ja, ich habe gerade Lust auf Sex, ich bin gerade bereit auf Sex, ansonsten geht bei mir auch nichts.
Ja, wir haben aber auf jeden Fall eine Tendenz, aus allem immer so Geschlechterunterschiede zu machen, was eigentlich individuelle Unterschiede sind. Ne? Also anzuerkennen, dass wir beide, wie wir hier sitzen, wahrscheinlich super unterschiedliche Präferenzen, Lustmuster, was weiß ich, Orgasmuszeiten etc. hätten. So, ne? Das ist eine Tendenz, die ich versuche da wirklich mit Händen und Füßen von wegzukommen, immer wieder zu sagen, Männer brauchen das, Frauen brauchen das. Die einen leben auf der Venus, die anderen auf dem Mars. Ne? Also so diese ganzen, es gibt natürlich Tendenzen, die ganz viel damit zu tun haben, wie wir sozialisiert worden sind, aber auch wie unsere Alltagsrealitäten aussehen. Also Menschen, die sehr viel Care-Arbeit übernehmen zum Beispiel, natürlich hat das was damit zu tun, wie sich ihre Lust gestaltet, welche Räume sie dafür haben oder wie stark sie, wenn du den ganzen Tag drei Kinder an dir dranhängen hast und völlig überstimuliert bist und einfach mal kurz von niemandem angefasst werden möchtest. Also es sind ja alles so tausend Faktoren, die mit reinspielen, die nicht nur individuell sind, sondern auch strukturell und systematisch. Deswegen kann es diese faktischen Unterschiede geben, aber die haben halt nichts mit der Biologie der Frau zu tun, dass wir einfach so ticken. Und über so verschiedene Erregungstypen, also ob ich spontan erregbar bin oder ob ich dafür Zeit brauche. Also es gibt da schon diese Idee, dass um zum Orgasmus zu kommen, eine Vagina quasi mehr Zeit braucht als ein Penis oder so. Aber auch da, das sind alles so Studien.
Das ist so individuell. Ja, ich merke es auch schon
selbst. Es ist auch super schwierig. Ne? Also man muss sich immer wieder die Forschungssettings dazu überlegen. Ne? Ganz viel, worauf wir uns beziehen, sind auch immer noch so 50er, 60er Jahre Forschung. Masters und Johnson zum Beispiel oder so große Sex-Reports, die auch unter Bedingungen gemacht wurden, wie wir heute einfach nicht mehr forschen würden. Also wir stecken nicht mehr Menschen in Labore, lassen sie Sex haben, sitzen drumherum und schreiben auf, was da gerade passiert. Und es ist natürlich auch nie ein natürliches Setting, wenn das passiert. Also das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, wie kommen wir denn zu diesen ganzen Aussagen, weil wir Menschen in Kernspins reinstecken und ihnen Bonobos beim Sex zeigen. Also jetzt kein Witz, es ist ein Forschungsansatz, ja. Und das ist natürlich auch begrenzt, was wir damit wirklich sicher belegen können. Und ich finde fast interessanter, dieses Bestreben, immer wieder die Unterschiede zu suchen und nicht einfach zu fragen, sind diese beiden oder mehr Menschen gerade kompatibel? Passt es bei denen zusammen so, ne? Und immer wieder von der einen Person zur anderen Rückschlüsse zu ziehen, nur weil sie dem gleichen Geschlecht angehören. Das ist halt bei Männlichkeitsbildern genauso verkürzt. Also die Bilder, die wir haben, dass Männer immer Bock auf Sex haben zum Beispiel, das ist auch so eine problematische Erzählung. Und das löst so viel Scham aus um männliche Unlust. So, Ne? Und auch die darf natürlich sein und die gibt es natürlich. Und das ist aber, wenn dir das erzählt wird permanent und wenn dir immer erzählt wird, das ist das, was du immer willst und jeden Abend, wenn du rausgehst, ist dein Ziel, irgendjemandem klar zu machen, so, das ist genauso einengend, wie wenn dir gesagt wird, du bist eine Schlampe, wenn du jede Woche einen anderen mit nach Hause hast. Also es ist ja eigentlich wirklich nur
die Beschämung nur in die andere
genau,
Richtung.
Genau, also auf es jeden ist Fall. Die andere Seite der exakt gleichen Medaille. Deswegen glaube ich, dass wir davon dringend wegkommen müssen. Und in Pornos ist es eben auch dann oft ein Dogma von, was muss ich gut finden, wenn ich eine Frau bin? Und auch, was muss ich gut finden, wenn ich ein Mann bin? Ne? Also ich darf auch als Mann einen Porno gucken wollen, der irgendwie
sanft
slow
und
ist. Genau. Und ich meine, man sieht ja auch nicht so die weltweit seit 10 Jahren beliebteste Porno. Kategorie ist Lesbien, ne? Die in aller Regel nicht wirklich lesbischen Sex zeigt, sondern Hetero-Frauen, die für Hetero-Männer Sex inszenieren. Also das will ich jetzt gar nicht unter queerer Repräsentation verbuchen oder so. Aber trotzdem sind das Pornos, die dafür bekannt sind, dass viel gestreichelt wird, viel geleckt wird, viel gefingert wird. Penetration, wenn dann irgendwie mit Toys passiert. Aber die sind nicht für ihre super harte Spielart, für Erniedrigung von Frauen durch Männer, weil gar keine Männer zu sehen sind. und all die Dinge bekannt, wo wir immer dazu neigen zu sagen, das ist ja das, was Männer sehen wollen.
In dem Zusammenhang finde ich es super spannend. Ich habe herausgefunden, dass weibliche Userinnen für ungefähr 50% der Klicks auf Pornhub in der Kategorie Gay zuständig sind. Und ich frage mich, warum genießen Frauen denn so gerne auch die Kategorie Gay und was ist der Unterschied eben zu dem Lesbian Porn, den Männer gerne konsumieren?
Ich finde das auch eins meiner Lieblingsthemen, vor allen Dingen, weil so schön daran offenbart wird, wieder so, was wir für Wahrheiten haben oder angenommene Wahrheiten über Sex, weil wenn ich diesen Fun-Fact, sag ich mal, Hetero-Männern erzähle, sind die oft super irritiert. Also wirklich soll ich sagen, das glaube ich nicht, zeig mir das. Und dann frage ich, was guckst du denn am liebsten? Und dann ist so eine Lesbian-Porn. Also mit einer Selbstverständlichkeit, dass man natürlich als Hetero-Dude Lesbian-Porn geil findet und man das auch nicht weiter erklären muss.
Das ist das zweitmeist geklickteste, oder? In Deutschland zumindest. Lesbian-Porn.
Also bis letztes Jahr noch das beliebteste, das wurde dann von MILF überholt letztes Jahr, aber ansonsten so in der Langzeittendenz die beliebteste Kategorie. Und das haben wir halt total normalisiert, also dass lesbische Sexualität von Heteromännern fetischisiert wird, das wissen, glaube ich, alle weiblich gelesenen Personen ab der 10. Klasse, wo sie das erste Mal auf einer Party irgendjemanden geknuscht haben und alle das toll fanden, so ungefähr. Ne? Also, und das ist auch problematisch. Ne? Ich will das jetzt gar nicht sagen, wie toll, dass das so ist und wie toll, dass wir das auch machen, hat auch einen problematischen Anteil. Aber ich finde es spannend, wie anders eben queerer Sex zwischen Männern verhandelt wird, gesellschaftlich. Dass wir uns nicht vorstellen können, den zu fetischisieren, weil der so negativ besetzt wird und weil das auch mit so einem Verlust von Männlichkeit oft verbunden wird, der mit lesbischen Sexszenen überhaupt nicht verbunden wird. Also da ist es ja dann eher irgendwie das Hyperweibliche. Also es ist total, also da kommen ganz viele verkürzte Annahmen über ganz viele Dinge zum Vorschein. Und die Frage aber, was finden Heterofrauen an Gay-Porn spannend? Man kann das nur bedingt empirisch beantworten. Leider gibt es immer zu den spannendsten Fragen die wenigsten Studien. Deswegen ja auch zum Beispiel sowas wie Pornhub-Statistiken oder so, was ja einfach Zahlen von einem problematischen Gigakonzern sind. Aber man muss immer wieder darauf zurückgreifen, weil es einfach nicht die entsprechenden Forschungsprojekte dazu gibt, was ich sehr schade finde. Aber da kommen verschiedene Dinge zum Vorschein. Das eine ist einfach die Inszenierung des männlichen Körpers. Also in vielen Heteropornos sehen wir weder die Gesichter von Männern, wir sehen oft nicht die Hintern von Männern. Also meistens sehen wir wirklich, der pornografische Mann im Heteroporno ist meistens reduziert auf den irrigierten Penis. So,
Und man sieht dann häufig die Vulva und das war es
genau,
eigentlich. Das
und
ist häufig
man sieht
der Inhalt.
Ja, aber man sieht von weiblich gelesenen Menschen in Heteropornos viel mehr als die Genitalien, stimmt, und viel mehr als von den männlich gelesenen Personen, was tatsächlich auch was mit internalisierter Queerfeindlichkeit zu tun hat, weil man dem Heteromann nicht zumuten möchte, zu lange den Mann anzugucken.
Das ist so wild.
Also die Idee, nicht zu sehr damit konfrontiert zu werden, dass ich gerade einem Mann beim Sex zugucke, was total unlogisch ist, wenn man denkt, wie krass der Penis und dass die Penis Ejakulation im Vordergrund steht im Heteroporno. Ne? Also ich meine, es ist so, aber das scheint anders konnotiert zu sein, als wirklich den Körper entlang zu gucken. Ne? Also so eben wirklich der objektifizierende Blick auf den Mann passiert in dem Sinne nicht im Heteroporno. Mhm. Das könnte man, wenn man jetzt binär und heteronormativ denkt, könnte man sagen, das liegt am männlichen Blick. Also der hetero-weibliche Blick fehlt da. Und man könnte argumentieren, dass der hetero-weibliche und der schwul-männliche Blick nah beieinander sind, weil sie Männerkörper objektifizieren. Sehr doll runtergebrochen. Aber wenn wir es wirklich nur auf diese Körperinszenierung sehen. Und tatsächlich auch die Akustik, also im Heteroporno hört man Männer sehr selten stöhnen. Hm. Und wir haben auch schon mehrere Männer aus der Industrie gesagt, dass ihnen, wenn sie kam und beim ersten Dreh gestöhnt haben, ihnen gesagt wurde, stöhn bitte nicht.
Echt?
Ja. Auch eben mit dem Argument, die Männer wollen dich nicht stöhnen hören. So,
ne? Ja, ist schon auch sehr mit einem männlichen Blick dann gefilmt.
Absolut. Also im Sinne von, ich habe ein männliches Publikum im Kopf.
Ja.
Aber auch ganz viele Fehlannahmen über dieses männliche Publikum. Ne? Also das will ich nur noch mal betonen. Es gab nie die Marktforschung dazu, sind Männer abgeturnt, wenn sie Männer stöhnen hören, Heteromänner, sondern es wurde angenommen. Ne? Also ob das wirklich so wäre, ist die große Frage.
Und diese Entscheidungsträger haben das einfach so weiterhin in Szene gesetzt.
So wie sie gesagt haben, wir müssen Spritzen sehen, immer.
Ja,
so, ne?
Spannend.
Und das ist halt aus so einer Zeit, als Porno legalisiert wurde, es gab so den Lustbeweis. Also wir wollten beweisen, wir, die Menschen, die Pornos drehen in den 70er Jahren, das ist hier echter Sex. Das ist kein simulierter Sex wie im Softporno, sondern es ist echter Sex. Und deswegen wollen wir Genitalien sehen, wollen wir Penetration sehen, wollen wir Ejakulation sehen. Das sind alles Dinge, die nicht gezeigt werden durften davor und oder die im Fernsehen nicht gezeigt werden dürften zum Beispiel. Und da ist dann aber so eine Logik draus entstanden, dass das irgendwie elementar ist. Aber ob das überhaupt zur Lust beiträgt, wissen wir eigentlich gar nicht. Also ob Menschen den Porno genauso geil fänden, wenn sie nicht mit einem Cumshot enden, wissen wir gar nicht. Also deswegen meine ich auch, Teil meiner Kritik an der Idee des männlichen Blicks ist, die verkürzte Idee davon und die ganzen Annahmen, die da drin stecken, was Männer angeblich sehen wollen und was angeblich die befriedigt. Ne? Ja, aber jedenfalls stöhnende Männer ist etwas, was sehr viele Heterofrauen nennen, was sie sehr genießen im Gay-Porn und was ja auch so dieser ganze Audio-Porn-Erfolg und so, da geht's ja auch sehr viel um stöhnende Männer.
Ja.
Also stöhnende Männer scheinen einfach gut anzukommen bei vielen Heterofrauen und die findet man eher im Gay-Porn.
Darf ich dich auch in dem Zusammenhang fragen, gibt es feministischen Porn? Was ist feministischer Porn?
Tatsächlich kann ich da gut überleiten mit dem letzten Punkt, den ich dazu sagen wollte, nämlich, dass einige Frauen auch sagen, es entlastet sie, keine Frau anzugucken.
Hm.
Entweder, weil sie sich nicht vergleichen müssen mit dieser Frau. Also sozialer Vergleich ist ja auch etwas, was gerade vielen Frauen ansozialisiert wird, dass wir in ein Konkurrenzverhältnis gehen mit dem Körper der Frauen, die wir auf dem Bildschirm sehen.
Mhm.
Das heißt, es ist erstmal entspannt für mich, das nicht machen zu müssen. Und ich mache mir auch keine Gedanken darum, wurde diese Person gut behandelt, war das alles einvernehmlich, wie geht's ihr gerade? Also dieser empathische Punkt, den auch manche Frauen äußern, dass sie das zu viel beschäftigt, wenn sie Pornos angucken, der dann einfach wegfällt, wenn sie keine Frau sehen und es eben auch keine Geschlechterdynamik gibt. Also in dem Moment, wo nur Männer zu sehen sind, gibt es kein Machtverhältnis. Aus einem ähnlichen Grund sagen auch viele Frauen, dass sie gerne Lesbian-Porn angucken, obwohl sie nicht lesbisch sind. Also es ist auch eine sehr beliebte Kategorie unter Hetero-Frauen, weil da eben auch keine Machtdynamik ist, um die sie sich Gedanken machen müssen. Andere finden wiederum gerade die Machtdynamik total erregend. Also hier auch bitte nicht verallgemeinern, aber finde ich einen spannenden Aspekt. Und das bringt mich zu feministischer Pornografie, weil die sich natürlich sehr viel mit Machtverhältnissen beschäftigt. Und wie können wir das darstellen? Wie können wir gleichberechtigter Sex zeigen? Und ich finde, beim feministischen Porno ist auch ein großes, komplexes Thema. Aber für mich ist da wichtig zu benennen, das war eine Bewegung, die in den 80er Jahren angefangen hat, wo man gesagt hat, so Pornos sind jetzt legal. Pornos wurden jetzt lange Zeit nur von Männern für Männer gemacht, weil das die einzigen waren, die Ressourcen hatten auch, um dieses Medium überhaupt zu kreieren und um es anzugucken in irgendwelchen Burschenschaften und Bordellen, weil sie waren ja nicht legal. Und jetzt, wo wir auch zunehmend die Möglichkeit haben, das zu produzieren und auch das anzugucken, lasst uns die Kamera in die Hand nehmen und Pornos machen. Ne? Also es war eine Gegenbewegung zu auch hier einer radikal-feministischen Anti-Porno-Bewegung, wie sie in Deutschland Alice Schwarzer vertreten hat, die gesagt haben, wir müssen Pornos wieder illegal machen. Das ist immer Frauenhass. Sex vor der Kamera kann man nie feministisch gestalten. Gab es eben eine Gegenbewegung, die gesagt hat, doch, das ist möglich, wir sehen da Potenzial in Pornos, wir müssen es nur anders umsetzen. Und diese Bewegung fand und finde ich sehr wichtig. Und trotzdem ist es heute, über 50 Jahre später, oft für mich nur ein leeres Werbelabel, was mir etwas als feministisch verkaufen möchte, was es nicht unbedingt ist. Und wo ein Feminismusbegriff drinsteckt, den ich nicht teile. Und wo eben oft auch die Stereotypen wiederholt werden, die ich eben genannt hatte, von Frauen wollen das gucken. Auch so eine Vermischung von feministischem Porno und Frauenporno. Also immer, wenn ich das Wort Frauenporno höre, das ist für mich einfach erstmal ja, auch ein sexistischer Ansatz, ne, zu denken.
Und hat manchmal auch einen kapitalistischen Ansatz.
Natürlich, total. Das ist natürlich eh die ganz große Frage. Kann ich in einem kapitalistischen System irgendein Produkt erschaffen, das wirklich feministisch ist? Aber diese Frage müssen wir auch jedem feministischen Buch und jedem feministischen Sextoy und so weiter stellen. Aber ich finde, das hat eine Entwicklung eingenommen, die ich kritisch angucke. Also ich benutze auch den Begriff mittlerweile nicht mehr von feministischer Pornografie, weil es immer eine Hierarchisierung ist von dem guten feministischen Porno und dem bösen anderen Porno.
Stimmt.
Und auch, wenn du eine gute Feministin sein willst, dann ist das der Porno, den du gucken darfst. Viel Spaß. Wenn du den guckst, sind wir wieder in der Schamecke. So, ne?
Hey, voll gut, dass du das sagst. Ich kann das jetzt auch viel besser einordnen. Und bevor wir jetzt in die Zukunft kommen, würde ich, glaube ich, auch gerne einmal über den Mythos sprechen, dass Pornos Gewalt gegen Frauen befeuert schon fast oder das dann noch mehr in unsere Gesellschaft bringt im Sinne von, ja, es reproduziert. Das stimmt nicht, oder?
Also ich bin mit diesen Medienwirkungsthesen so müde, weil das auch wirklich so eine Logik ist, die ist schon so alt. Diese Angst immer, was macht ein neues Medium mit uns? Das hatten wir auch, als der Buchdruck in die Welt kam. Dachten alle, oh Gott, wenn Frauen jetzt Romane lesen, ist vorbei. Und erstens, die Studien, die es dazu gibt, haben das nicht nachweisen können.
Ja.
Vor allen Dingen aber auch, wenn man einfach nur in die Welt guckt. Also es gibt jetzt seit etwa 20 Jahren kostenlose Internetpornografie. Die Nutzung ist komplett explodiert. Wenn Pornos die Wirkung haben würden, die wir ihnen mal nachgesagt haben, müsste die Welt jetzt ganz anders aussehen. Also da müssten die Zahlen zu Jugendsexualität anders aussehen, da müssten die Zahlen zu sexualisierter Gewalt ganz anders, da müssten wir einen krassen Boom sehen, wenn es da wirklich so eine einfache Verbindung gibt, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich finde, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass wir im Porno den sehr einfachen Sündenbock für sehr viel komplexere Probleme suchen und dass wir denken, wenn niemand mehr Pornos gucken würden, dann wären wir in einer gleichberechtigten, gewaltfreien Welt. Und das ist absolut zu kurz gedacht.
Fake News.
Ja, und damit machen wir es uns aber auch einfach leicht, also hinzugucken an all die Orte, wo Gewalt passiert und normalisiert wird und wo TäterInnen geschützt werden.
Ja.
Das ist der viel schmerzhaftere Prozess. Und bei alledem, ich komme immer in diesen Verteidigungsmodus von Pornos, bei alledem ist mir trotzdem wichtig, die kritisch im Blick zu halten. Mhm. Ich komme nur nie dazu, überhaupt diese Position einzunehmen, weil da quasi so eine kritische Voreingenommenheit meistens schon da ist, dass ich eher das Bedürfnis habe, da ein bisschen aufzulockern. Und die Menschen hören ja nicht auf, es zu gucken. wir sehen es ja, ne? Also die moralischen Bedenken hindern sie nicht daran, es trotzdem zu gucken. Das zeigt ja auch, es ist schon ein sehr starkes Bedürfnis. Und das sollten wir, finde ich, auch ernst nehmen und uns fragen, was macht das eigentlich für mich? Wieso brauche ich das? Wieso tut mir das gut? Wenn es mir nicht mehr gut tut, dann natürlich nochmal anders hinschauen und auch fragen, was ist da passiert und mal eine Pause einlegen. Also das finde ich schon empfehlenswert mit allen Dingen, die wir ritualisieren. Das gilt aber genauso für Instagram oder für, ich trinke irgendwie jeden Morgen total automatisch meine 2 Latte Macchiato und frage überhaupt nicht meinen Körper, ob der die eigentlich braucht. Also es gilt ja wirklich für alles.
Einfach mal ein Selbstexperiment zu machen, einfach mal Dinge wegzulassen und auch mal den Pornokonsum vielleicht mal 2-3 Wochen wegzulassen. Einfach mal zu sehen, wie wirkt das auf mich.
Oder find auch zu verändern.
Ne? Ansatz. Ja,
oder also mal zu sagen, ich gucke jetzt mal eine Woche was anderes. Ja. So, ne? Oder irgendwie bleibe ich immer an dem hängen, aber was macht eigentlich das mit mir? Also das ist echt so ein Privileg meiner Arbeit, dass ich sehr viele Pornos geguckt habe, ohne das Ziel, mich davon erregen zu lassen, sondern weil ich irgendwas verstehen wollte, irgendein Genre oder das Oeuvre eines Performers in Gänze sehen wollte. Und das war total horizonterweiternd. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, mal Pornos anzuklicken, von denen man nicht von vornherein denkt, das ist bestimmt total mein Ding. Und zu schauen, wie das ist. Oder auch Pornos außerhalb von einem Masturbationskontext anzugucken. Also sei das zu einem Pornfilmfestival zu gehen oder sich mal mit 4 Freundinnen verabreden, zu sagen, wir machen jetzt mal einen Pornoabend, bei dem wir nicht zusammen masturbieren, sondern uns austauschen.
Ja,
oder
zusammen angucken.
Ja, und auch in Partnerschaften, also zusammen Pornos gucken, wird auch, denke ich, unterschätzt. Und auch da, das muss nicht als irgendwie Vorspiel dienen, sondern kann auch einfach ein toller Gesprächsanlass sein.
Ja.
Und sagen, wir pitchen uns jetzt mal beide 2 Pornos, die wir gut finden, und dann reden wir drüber. So, das gewinnbringend sein.
Finde ich richtig, richtig gut. Hey, danke für dieses tolle Gespräch. Für mich war das so aufklärend. Ich habe aber auch das Gefühl, ich könnte dir noch 200 weitere Fragen stellen. Also die Tür steht immer offen. Du bist immer willkommen hier im G-Spot. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt zu dem Thema loswerden möchtest? Haben wir irgendwas vergessen zu besprechen?
Es ist nie vollständig, dieses Thema. Und deswegen liebe ich es ja auch so. Ich habe mir ja auch nicht ohne Grund das irgendwie so als fast schon Lebensthema ausgesucht, weil es einfach immer wieder neue Aspekte gibt und ich auch nach über 10 Jahren jeden Tag irgendwas Neues lerne, Neues entdecke. Also Pornos hat man echt nicht mal eben durchgespielt.
Ja.
Und das bereitet mir total viel Freude daran.
Hast du vielleicht Buch- und Serientipps? Also natürlich können wir hier an dieser Stelle Porno, dein Buch empfehlen von Malita Oeming.
Das stimmt. Bald könnt ihr sogar noch ein Buch von mir empfehlen. In 5 Wochen gebe ich Buch Nummer 2 ab.
Cool.
Super wertvoll finde ich es auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, was hinter den Kulissen von Pornos passiert. Da sind wir heute gar nicht zu gekommen. Auch nochmal ein großes Thema. Deswegen finde ich immer, hört SexarbeiterInnen zu.
Ja.
Also alle Podcasts oder Dokus, wobei man da schon wieder vorsichtig sein muss, wie sie verpackt werden. Auch das Buch von Paulita Pappel. Es gibt eine ganz tolle Doku, die Jolie Love begleitet. Also das sind wirklich Dinge, die ich allen nochmal ans Herz legen kann, um die Produktionsseite besser zu verstehen und da die Vorurteile abzubauen, die wir auch alle in uns haben. Also die wenigsten Menschen kennen Menschen, die tatsächlich professionell Pornos drehen, aber alle haben eine Meinung dazu. Und da einfach mal ein bisschen sich wirklich zu informieren, um nicht nur von Annahmen gelenkt zu sein, finde ich total wertvoll. Zum Thema Porno gibt es vor allen Dingen viele Nicht-Empfehlungen, was bestimmte. Also ich finde es wirklich krass, wie viel Desinformation zu diesem Thema verbreitet wird. Also ich kann da wirklich nur einen kritischen Blick empfehlen, auch auf verschiedenste Quellen und Medienberichte zu diesem Thema und wirklich zu schauen, wie wurde dazu gearbeitet? Basiert das wirklich auf Wissen oder werden da auch Annahmen weiter verbreitet? Und wie wird das vielleicht auch gerade instrumentalisiert, um ein bestimmtes Bild zu zeichnen? Also
stimmt.
Teil von Pornokompetenz ist es auch, kompetent mit Texten und Berichten über Pornos umzugehen und damit so kritisch zu sein, wie viele es mit Pornos selbst sind.
Ja, richtig gut und wichtig, dass du das sagst. Um unseren ZuhörerInnen noch etwas mitzugeben, haben wir jetzt noch die G-Tipps. Unsere G-Tipps. Wie überwinde ich meine Scham beim Schauen von Pornos? Vielleicht auch in Bezug auf diese Post-Nut-Clarity, die du ja auch schon angesprochen hast, dass man vielleicht gerade einen Orgasmus hatte, immer noch der Porno läuft und man denkt sich so, oh Gott, wie unangenehm ist das denn, wie peinlich. Und ja, generell die Scham bei dem Thema.
Ich baue wirklich auf zwei Dinge konsequent und das ist Bildung und Dialog. Also einerseits sich mit dem Thema beschäftigen, um dann ganz schnell zu merken, ich bin damit nicht allein. Das sind ja Dinge, wozu gerade heute nicht mehr unbedingt das persönliche Gespräch notwendig ist, sondern ich vielleicht auch die Podcast-Folge oder den Social-Media-Kanal finde oder jemanden, der öffentlich dazu spricht, wo ich mich wiederfinden kann. Oder eben der Dialog mit Menschen, die mir nahe sind, mit denen ich mich wohlfühle, darüber zu sprechen, um da einfach ganz schnell zu merken, Menschen sind sich ähnlich und teilen das. Und selbst wenn es vielleicht nicht die gleiche Fantasie oder der gleiche Porno ist, es ist immer wieder die gleiche Dynamik. Das ist was, was wirklich viele Menschen teilen, das schlechte Gewissen. Und alleine das einfach mal jemandem zu offenbaren, selbst wenn man nicht dahin geht, bei welchem Porno man dieses Gefühl hatte, das ist schon total viel wert und verändert einfach was. Und mit anderen Menschen Pornos gucken, habe ich, glaube ich, schon mitgegeben als Tipp. Und ja, damit beschäftigen, es einfach mehr Normalität machen. Informiert euch und stöbert auch einfach mal. Also gucken, was machen andere Inhalte mit mir, was machen andere Seiten mit mir. Mal ein Probo-Abo abschließen.
Auf meinem Shirt,
Pay for your Porn. Auch das ändert was mit dem Gewissen. Also wenn ich mir eine Seite aussuche, wo ich meine Kreditkarte hinterlege, wo ich mich frage, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Wem gebe ich da eigentlich mein Geld? Wo sitzen die eigentlich? Vielleicht gucke ich mal kurz ins Impressum. Da haben wir ja auch eine Konsummacht und die ist auch manchmal mit dem schlechten Gewissen verbunden, dass wir nicht genau wissen, wie sind diese Filme eigentlich entstanden? Wie sind sie da hingekommen? Also vielleicht einfach mal nach Seiten umgucken, mit denen wir uns wohlfühlen und schauen, wie geht's mir, wenn ich auf so einer Seite Pornos gucke, die ganz anders gestaltet ist, die eher so ein Netflix-Vibe zum Beispiel hat.
Voll gut. Hast du vielleicht eine Seite, die du empfehlen kannst? Sorry, noch ganz kurz.
Ich empfehle immer gerne die Seite Pink Label TV. Das ist eine US-Seite in queerer Hand, Cool. Die wirklich super sensibel mit den Inhalten und zum Beispiel auch mit den Kategorien umgehen. Also mal zu schauen, wie ist so eine Seite eigentlich organisiert, wenn sie auf misogyne und rassistische Labels verzichtet und eine bisschen andere Plattformlogik an den Tag legt. Das kann ich sehr empfehlen, da einfach mal 15 Minuten zu verbringen, rumzuklicken und vielleicht ein Abo abzuschließen, mal zu schauen, wie geht's mir mit den Inhalten da, was ist anders.
Nice, danke schön. Danke für den Ratschlag. Danke generell für dein ganzes Wissen und dass du auch deine Arbeit machst. Ich finde sie extrem wertvoll und ich bin mir sicher, dass all unsere ZuhörerInnen genauso begeistert sind von dir wie ich.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Und alle, die sich beim Zuhören die Zeit nehmen.
Ja, super, super gerne. Und auch an euch da draußen von meiner Seite vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Also auf allen möglichen Plattformen, auch auf Social Media, TikTok, Instagram, YouTube, you name it, you find us. Und ihr könnt uns in den Kommentaren gerne auch wissen lassen, wie ihr die Folge fandet und welche Wünsche ihr auch für die nächsten Wochen so habt. Also dann, wir sehen uns nächsten Mittwoch hier bei G-Spot. Bye, bye.
Tschüss.
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Malu Braugmann und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke. Kamera und Ton Christian Pfeiffer und Leon Waterkamp. Video Paul Ott, CGI Christine Papst, Setdesign Nina Oswald und Lilian Seben, Social Media Jessica Linder, Hannah Ackermann und Emma Holzapfel. Und die Vermarktung erfolgt durch Studio Bummens.